Also jetzt, hallo zusammen, da ist der Fenty und, vom Hackerfunk und ihr hört den Biertaucher-Podcast, Folge 151. Viel Spaß.
3, 2, 1 und los.
Prost, die Herren.
Willkommen bei den Biertauchern Nummer 151. Prost. Ich sage Lady Killers.
Ich sage es, keine.
Ja. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz, vom Jörg. Dankeschön.
Das hast du integriert, früher war ich immer aus Österreich.
Wirklich wahr?
Ja,
das lasse ich mal.
Das ist ein kleiner
Aufmerksamkeitstest.
Und wir befinden
die Leute,
uns
die Unterschiede rausfiltern können.
Höchstwahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Frühling in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ab nächste Woche finden Sie uns jeden Montagabend um 19.30 Uhr im Innenhof vom alten AKH, außer es ist schlechtes Wetter.
Ja, dann sind wir weiterhin hier.
Genau.
Genau.
Tja, dann meine rituelle Frage.
Was hast du denn so erlebt? Juhu!
Ja, bitte, ich war bei den Grazer Linux-Tagen.
Mhm, das klingt ja schon mal gut.
Und habe YouTube geschaut.
Was klingt? Mhm. Nach Internet.
Und habe gruselige Postings gelesen, die der Johnny uns vorwartet.
Das klingt auch nach Internet.
So gruselig waren es hoffentlich nicht. Ich habe mal das erste Mal erst begonnen, eigentlich was Neues anzusehen. Eine Technologie namens Ethereum.
Das
ist aus der Bitcoin-Welt irgendwie so abgespalten, eine neue Entwicklung. Können wir kurz erzählen.
Neue Technik, ja, nicht schlecht.
Und ich? Du hast schöner Lebensthema.
Ich wollte gerade über mich hinwegschummeln. Ich habe mir Lady Killers angeschaut und ansonsten, ja, mir fällt schon ein bisschen was ein. Ich kann ja mit, vielleicht würde man noch so, wie heißen sie, die Binärgewitter-Leute ein bisschen kopieren.
Hast du den Podcast gehört?
Naja, immer wieder, die Binärgewitter hast du ja auch, kenne ich ja eigentlich über dich.
Okay.
Hast du einmal vorgeschlagen. Und um die zu kopieren, kann ich jetzt den Toten der Woche vorstellen.
Das den ist Toten der Woche?
Ja, die haben immer eine Technologie, die sind zum Toten der
Woche. Du musst aber so einen Sound-Einspieler machen. So
naja, wir um Sound einspielen, wir sind weit davon entfernt. Ich kann dir das Mikrofon zur Musik halten. richtig. Ubuntu One wird es nicht mehr geben.
Ah ja, stimmt, ja.
Das
ja,
kann man eigentlich sagen. Canonical.
Was ist Ubuntu One?
Ja, Canonical, die Firma hinter Ubuntu, die hat einen Service gehabt, ähnlich wie Dropbox. Ganz gleich.
Ach so, ich
oder wie
schon.
Google Drive, ja, genau. Auch so ein bisschen Festplattenspeicher hast du dann irgendwie auch gleich so vorgeschlagen bekommen, wenn du den Ubuntu eingerichtet hast. Und das wollen sie nicht mehr machen. War auch, glaube ich, eine Reaktion. Es war, glaube ich, ein ganz guter Anlass.
Bist du jetzt voll im Beitrag drin oder kündigst du ihn an jetzt?
Ich bin voll im Beitrag. Okay. Ich habe gedacht, zum Reinsteuern. Ja.
Okay.
Ja, ich sage schon wieder zu Ende.
Ah, nein. Und wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich als als Ubuntu One-User?
Ich habe es nie benutzt.
Also.
Ich habe zwar schon einen Account gehabt, ich habe ein, zwei Dateien, aber ich bin ja nicht so der Synker, zumindest nicht so der öffentliche Synker.
Mhm. Also, vor allem, du hast ja jetzt eine OnCloud, ne?
Ja genau, OnCloud könnte ich auch nutzen, mache ich aber auch nicht.
Mhm.
Ich habe einfach kein Sync-Bedürfnis. Ein Sync-Bedürfnis ist unentwickelt.
In Zeiten der Wolke isolierst du vor dich hin?
Ich mache auf eigene Gewitterwolke.
Das bist schizophren, dass auf jedem Device einen anderen Stand.
Ich verteile alles. Ja genau, ich brauche das.
Hier habe ich heute frei, hier habe ich heute einen Termin.
Aber alles auf dem einen portablen Device, wo ich es brauche,
genau.
Und den Rest.
Stimmt eigentlich, wenn man ein Device hat, so wie früher das Notizbuch. Also
ja.
Den Kalender, den handschriftlichen, hast du auch nur einen gehabt.
Stimmt, beziehungsweise ich bin halt kein Sync auf Dateiebene, aber wenn ich mir so die Apps anschaue, wie Pocket oder Evernote, dann übernehmen die das Syncen halt für sich.
Du synkst lieber in Commerz-Clouds.
Ja, ich synke lieber keine Dateien, alles außer Dateien, Syncer bin ich.
Ja, ich habe noch vergessen, ich habe noch eine Home-Story. Mein Vater nämlich ist jetzt Ubuntu-User oder Linux-User.
Oh,
muss dazu sagen, er ist 74.
Mhm.
Oh. Bin sehr stolz.
Ja, da kann man doch gleich, das passt doch gleich ganz gut rein, oder? Was ist der erste Input, wie ist er überhaupt zum Ubuntu-User geworden? Ich schätze mal,
ich hatte meine Finger im Spiel. Also seit einem Vierteljahrhundert betreue ich seine Computer, also er ist selbstständig. Wir teilen uns mittlerweile auch ein Büro.
Mhm.
Also haben die unsere Firmen, ich bin auch selbstständig, haben wir im selben Büro sozusagen. Also und ja, er hat jetzt sicher über 10 Jahre lang Windows XP genutzt. Geht sich das aus? Schon, ja.
Okay.
Und war eigentlich sehr zufrieden. Also die Bodytechnik und hat AutoCAD gemacht und mit CorelDRAW Zeichnungen und also Adressverwaltung mit Access und
okay,
so weiter.
Ich höre ja schon heraus, CorelDRAW, das ist schon mal so eine Spezialanwendung.
Lauter Sachen, die du nicht unter Wein zum Laufen kriegst vernünftig.
Mhm.
Und ja, und natürlich, wir reden ja auch miteinander, also er hat dann schon mitgekriegt, dass ich immer mehr in Richtung Open Source abkippe und da immer missionarischer werde und so. Aber es war für ihn eigentlich jetzt nie ein Thema. Und jetzt ist zufällig sein Laptop dann kaputt gegangen, also erst der Lüfter und dann auch noch die Grafikkarte, also es war jetzt Beyond Repair.
Ja, es ist einfach heiß geworden.
Und gleichzeitig ist aber auch Windows XP abgelaufen, das wird jetzt nicht mehr supported. Mhm. Das heißt, ich habe gewusst, ich kriege, auch wenn ich jetzt einen neuen Laptop aufsetze, kriege ich Windows XP nicht mehr vernünftig zum Laufen. Also ja, nicht mehr, ich kann es zwar laufen lassen, aber es gibt dann keine Updates. Es ist,
wenn du jetzt im Netz schaust, ist jetzt gerade hier sowieso die große Welle, ja. Der Support eben für XP ausläuft und auch staatliche Installationen nicht mehr
aufpassen. Und wie soll ich sagen, mein Vater ist ein sehr optischer Mensch, das heißt, der hat nie die neueste Version, sondern wenn er einmal sich an ein Programm gewöhnt hat, dann möchte er das auf Biegen und Brechen ewig benutzen, weil da weiß er, sein Icon ist das dritte von links oben, was er braucht, und das schaut so und so aus. Also er hasst nichts mehr als Menüs anders zu lernen müssen. Er hat auch eine Word 97 Version die ganze Zeit gefahren, weil er mit der Blenden zurechtkommt, und ich habe nicht eingesehen, warum soll ich ihn jetzt upgraden, wenn er ja keine Lust dazu hat. Das ist für ihn nur...
Geht ja auch meistens schief. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung, wenn man so Linux-Systeme jemanden aufsetzt und so.
Ja.
Und wenn da wirklich kein nachhaltiger Enthusiasmus ein bisschen auch dahinter ist, zumindest ein kleines Körnchen, dann ist die Umlernbereitschaft nicht die
genau,
stoßen auf das erste Problem, sagen, ich scheitere.
Und das ganze Linux ist ein Dreck.
Genau, ich bin das Gleiche. Ja, genau. Aber das war diesmal nicht so.
Naja, ich habe ihm natürlich schon vorher, schon seit ein paar Jahren, hat er OpenOffice und LibreOffice drauf gehabt, aber er hat es eigentlich nie benutzt, außer in irgendwelchen Spezialfällen, wenn jetzt einmal das Word gerade gestreikt hat oder sonst was. Ne? Und jetzt war es so, durch dieses Windows XP-Ende hätte er sowieso neu umlernen müssen, dann zumindest auf Windows 8 oder was halt ich ihm halt draufgegeben hätte. Und dann war das eigentlich von ihm ausgegangen, hat er gesagt, naja, wenn ich eh schon neu lernen muss, kannst du mal gleich das Linux drauf tun, dann ist auch schon wurscht. Ne? Mhm. Und das habe ich dann gemacht, ihm Linux eine VirtualBox aufgesetzt, in der VirtualBox ein Windows XP wieder installiert, also eh seines, und das per Telefon aktiviert, aber dem alle Internetverbindungen abgedreht. Das heißt, das ist jetzt auf ewig virensicher.
Das ist eingesperrt.
Das ist eingesperrt und lebt ohne Internet.
Umgebung.
Genau.
Und aber ist es die Originalinstallation von deinem Vater sozusagen, die alten Programme, die er noch
braucht? Nein, die habe ich dann, genau die zwei Programme, die er gebraucht hat, also hauptsächlich zum CorelDRAW, habe ich ihm dann in der VirtualBox zum Laufen gebracht.
Okay.
Und alles andere war nicht so, also und auch eine Access 97 Datenbank, Microsoft Access, weil die kriegt man auch schwer zum Laufen. Und ich habe, obwohl ich die selber geschrieben habe, damals habe ich keine Lust gehabt, die jetzt nachzubauen mit irgendeinem freien Tool, weil da einfach schon so viel Customization drinsteckt und ich mich eigentlich auch selber nicht mehr auskenne, obwohl ich der einzige
Entwickler davon bin. Microsoft Access Datenbanken geschrieben.
Ja, mit Visual Basic for Applications.
Die Leichen im Keller.
Ja, aber das, sagen wir so, die läuft... Ja, die läuft lang, also läuft immer noch.
Bis zum heutigen Zeitpunkt, ja. Und wir sind die ersten Erfahrungen.
Der Werbung für Microsoft
gerade. Ja, ein wahres Ich-Abort hinaus. Die ersten Erfahrungen waren so, dass ich das, was ich mir immer schwierig vorgestellt habe, ihm zu erklären, ja, das ist jetzt LibreOffice und nicht mehr Word und da ist jetzt halt der Menübefehl woanders, war eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Und das Wichtigste für ihn war eigentlich, dass sein CorelDRAW nach wie vor läuft und er die Dateien anschicken kann. Und das Ganze drumherum war halt ein bisschen lästig, also dass der Dateimanager jetzt anders ausschaut. Er hat immer so ein Freeware gehabt, ein Total Commander, so einen Norton Commander ähnlichen Zwei-Panel-Dateimanager unter Windows.
Ja.
Mit dem hat er halt alles gearbeitet und den hat er jetzt zwar noch in der VirtualBox, aber halt nicht mehr in Ubuntu. In Ubuntu habe ich jetzt Gnome Commander aufgesetzt, der schaut so Norton Commander mäßig aus, also du hast zwei Panels, aber der hat zum Beispiel das Problem, wenn du einen USB-Stick ansteckst, dann erkennt er ihn entweder nicht oder stürzt ab, oder es ist halt nicht so eine ganz runde Sache, also ich habe ihm dann das Nautilus beibringen müssen.
Nautilus, ja, wenn er so auf diese Two-Pin, also auf diese zwei Verzeichnisbäume steht, ich glaube. Wie heißt denn der von...
KDE hat, glaube ich, auch noch einen.
Und von dem X-Desktop, XFCE, der heißt Tuna, glaube ich.
Den Tuna, ja, der war bei den kleinen Distros dabei.
Ja, genau.
Müsste ich den nochmal anschauen.
Ja, den könntest du ausprobieren. Ich glaube, der wäre vielleicht gerade so ein Mittelding zwischen Featured und diese
Tuna-Geschichte. Aber meine, wie soll ich sagen, zu meiner großen Überraschung, sobald dann der Drucker halbwegs funktioniert hat und die externen Geräte, war es für ihn eigentlich keine große Problem. Also er hat auf jeden Fall nicht mehr Schwierigkeiten gehabt, als er jetzt sowieso gehabt hätte, wenn ich ihm jetzt Windows 8 hätte zeigen müssen. Also die Umstellung.
Das ist ja oft so ein Problem auch früher noch gewesen. Also Peripheriegeräte hat er gut mal sprechen können.
Und es hat sich die ganze File-Logik natürlich geändert, also dass er jetzt nicht eine externe Platte E und eine externe Platte G hat, sondern eben, die heißen jetzt eben /Seagate Backup oder /Home Media Seagate. Und das hat er dann aber sogar als besser empfunden. Weil früher, die haben unter Windows die Eigenschaft gehabt, dass wenn du zwei externe Platten gleichzeitig angesteckt hast, du hast nicht so ganz sicher sein können, welche welchen Buchstaben kriegt. Oh, ja. Das war früher immer so ein bisschen ein Problem und das ist jetzt weg. Ne? Mhm. Ja, und also überraschend und, wie soll ich sagen, innerhalb einer Woche migriert eigentlich.
Und jetzt auch noch
immer. Ja, es läuft nicht alles ganz perfekt. Ich habe zum Beispiel nicht geschafft, von seinem alten Drucker den Scanner-Treiber unter Linux zum Laufen zu bringen. Und der ist zwar da, aber ich habe es halt irgendwie nicht zusammengebracht. Mhm. Und die Lösung ist jetzt halt, der Drucker, das haben wir bis jetzt nie benutzt, hat eh so ein Port, wo du einen USB-Stick reinsteckst und du kannst auf den USB-Stick scannen. Und ja,
ist also zumindest mal sein
Werk. Es ist gangbar und, Zeit. Ja, und wie soll ich sagen, so frettet man sich halt durch. Aber sonst, ich meine, für mich hat sich natürlich das Leben jetzt enorm verleichtert, weil ich brauche jetzt kein Windows-System mehr administrieren. Mhm. Ich brauche mir keine Sorgen machen, ich brauche mich nicht mehr rumärgern, wenn da irgendwas ist oder muss nicht erklären, warum irgendwas nicht funktioniert. Weil ich bin jetzt sozusagen in dem System, wo ich mich sowieso zu wohlfühle und mich auskenne, also mit Linux, und das läuft auch bei ihm jetzt. Also ich könnte ihn jetzt sogar remote administrieren.
Ja, weiter die Ohren offen halten, was er für Feedback gibt, das würde mich schon interessieren.
Ja, also bis jetzt überraschend gut, das hat man,
Das kann der schon sagen, wenn du das nächste Mal, also wenn du ihn willst, ein bisschen aktuell halten, dann gibt es nämlich die nächste Möglichkeit, glaube ich, habe ich heute nachgelesen, am 17. April soll die neue
Ubuntu-Version,
es ist jetzt die finale Beta draußen, ich habe mir heute ein paar Testberichte dazu durchgelesen.
Ich werde halt etwas konservativer sein und das erst bei mir ein halbes Jahr oder so laufen lassen, bis ich dann...
Genau, deswegen habe ich mir nicht gedacht, wegen konservativer Herangehensweise, es wird nämlich wieder ein Long-Term-Support, das heißt, da wird auf Stabilität mehr Wert gelegt, ist vielleicht für so einen Einsatzzweck gar nicht schlecht.
Conclusio, was ich nur sagen wollte, also nicht davon erschrecken, ich glaube, das Problem haben jetzt andere auch, die von ihren Eltern oder von Verwandten die PCs betreuen, also da jetzt Windows XP ausläuft, eine sehr gute Gelegenheit, einmal probieren, eine Full-Linux-Migration zu machen. Also die Probleme waren geringer, als ich mir das vorgestellt habe, vor allem die User-psychologischen sozusagen.
Das war die Angst größer als tatsächlich eigentlich.
Ja, also eigentlich sehr, sehr viele angenehme Überraschungen. Natürlich ein paar Scherereien, aber die hätte ich genauso gehabt, wenn ich von einer Windows-Version auf die nächste migriert hätte.
Ja, ist ja fein. Ich schaue gerade nach, ob ich vielleicht noch eine andere Geschichte habe. Ich habe eine andere Geschichte, aber die kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Habt ihr was von diesem Pirate Bay Indie Bundle mitbekommen?
Pirate Bay Indie Bundle?
Ja, für Spiele. Da hat jemand nämlich eine besonders große Sammlung an Indie-Spielen zusammengestellt. Aha. Und die kann man sich kaufen und über Torrent, über Pirate Bay runterladen. Aber wie gesagt, das ist alles
also da sehr vage. Also unterstützt sich Pirate Bay durch den
Kauf? Nicht Pirate Bay, sondern direkt dieses Bundle.
Ja, aber der Gewinn fließt dann an Pirate Bay? Oder nein, Pirate Bay ist nur der Vertriebskanal?
Das liegt an dem Bundle, an die Spieleentwickler. Also wie es beim Bundle halt ist.
Also so wie beim Humble Bundle?
Ja, genau kann ich es dir nicht sagen. Ich werde es vielleicht fürs nächste Mal vorbereiten, die Geschichte. Ich habe es nur interessant gefunden, dass einmal so dieser Weg gegangen wird. Ja. Tja. Ja.
Ja, ich kann noch berichten, ich habe mir erstmals Android-Spiele gekauft durch das Humble Bundle für Android.
Aber okay. Ja, was war da drinnen?
Da war hauptsächlich ein Spiel, deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft. Das war Bridge Builder.
Ah, so ein
Brückenbauer-Simulator. Brückenbauer-Simulator, ja, genau.
Eigentlich ein eigenes Genre schon unter diesen ganzen Android-Games.
Und dann habe ich das letzte Mal, glaube ich, unter Windows gespielt. Irgendwann habe ich da so eine Freeware-Version gehabt. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, Humble Bundle kaufen, kann ich mit Bitcoin zahlen, kostet eh nichts. Ne? Und ja, bin aber nicht, bis jetzt nicht sehr begeistert. Also irgendwie. Mein Handy ist einmal sehr langsam, also es braucht ewig, bis das Ding geladen ist. Und das ganze User Interface macht mir auf dem Handy keinen Spaß. Also ich habe eigentlich noch überhaupt kein Spiel gefunden, das mir auf meinem Nexus-Handy irgendwie Spaß macht. Weil der Screen ist klein, ich drücke herum, es reagiert langsam, also es ist alles.
Du brauchst noch ein richtiges Spiele-Device.
Ja, ich glaube, ich brauche ein stärkeres, größeres, spieligeres Handy. Aber immerhin, es funktioniert. Und ich habe dir noch die anderen Spiele jetzt zum Austesten.
Ja, was sind die? War das ein Kombi,
Android
oder ist das Cross-Plattform?
Es waren mehrere Spiele drin, die alle auf Android laufen und einige auch Cross-Plattform.
Ja, das ist immer öfters.
Und, ja. Und ich habe da im Zuge dessen auch diese Humble Bundle Android-App ausprobiert.
Ja, genau.
Und ja, ich war dann überrascht, der hat dann gleich erkannt, dass ich einige Android-Spiele schon von früheren Humble Bundles gekauft habe und hat mir die dann auch angeboten zu aktivieren. Mhm. Aber ich kann noch nicht viel sagen, weil ich mich derzeit nur mit dem einen Spiel beschäftigt habe.
Ja, man darf auch nicht allzu viel jetzt erwarten. Das ist halt quasi eigentlich deine Spieleliste. Es ist aber schön, dass du da auch die historisiert siehst. Und da die Updates werden dir auch angezeigt. Du kannst es dann downloaden und installieren mittels dieser App.
Ich habe schon drei Repositories.
Ja, sie schreiben die ewig jetzt Beta dazu. Das heißt, ganz stabil ist es auch nicht. Mhm. Bei großen Spielen kann er das schon mal abschmieren.
Genau, man sollte dazu sagen, dass du hast kein Nexus, also kein aktuelles Nexus-Gerät, also das ist zu langsam.
Nein, ich habe ein Nexus S, gell?
Ja, ich glaube, ein aktuelles Nexus 5 wird das wahrscheinlich schon
etwas
flippen. Machen wir ein bisschen Schleifübung, wie war das Essen beim Gareth?
Ausgezeichnet, das ist das erste Mal hier gegessen eigentlich,
dass ich so oft da bin. Du hast ja so ein Nexus mit sogar.
Ja, genau, das ist ein Nexus 7.
Nexus 7.
2013.
Das 2013 als das aktuellere. Das ist eigentlich die zweite Generation. Ist das
ja. Nexus 7? Ja, genau, die haben wir schon zwei. Das ist die zweite Nexus 7.
So stelle ich mir eigentlich Fablets immer so
vor. Ja, es ist.
Aber es ist größer als
Fablets. Es passt nämlich in meine
große Tasche. Ja,
aber ich habe eine Jeans mit sehr großen Taschen.
Das ist nicht für jede Tasche geeignet.
Der USB-Speicher bietet nicht mehr genug Speicherplatz.
Erst, Alter. Passt in sein Device kämpfen.
Das wird schön mit Default.
Ja, nein, es ist so, dass es geht.
Interessantes Patent.
Also für die Hörer, Johnny hat es jetzt fast geschafft, per Handkantenschlag unabsichtlich sowohl ein Bierglas umzuschmeißen, als auch eine Stehlampe zu köpfen. Aber
ja, ich glaube, die Lampe, die
man nennt es den Peter Sellers-Effekt.
Die steht nicht.
Und dabei sollte die Stehlampe nur wenig machen, außer Licht geben und stehen. Aber eines von zwei Aufgaben.
Sie lehnt hier nur.
Sie lehnt hier nur. Es ist eine Lehnlampe.
Okay, sie ist okay. Das Device, also das habe ich jetzt noch zufällig mit. Mhm. Und das ist deswegen so Default, also so original, weil es nicht mein Privatdevice ist.
Ah, okay, das ist von der Arbeit.
Das heißt genau, und das wir, ich setze das auch regelmäßig zurück, wenn wir irgendwas davon arbeiten.
Übrigens, wir haben. Ja, benutze es oft.
Ja, war ausgezeichnet.
Danke.
Na, sehr gut.
Alle unsere Hörer
sind das. Na gut, erst auf den wirklich sehr, sehr lecker.
Ja, also das heißt, du hast das noch nicht wirklich so
in
der Reisen gehabt und haben mal ordentlich ausgestellt.
Wir haben da gekauft, weil sie NFC-Chips haben.
Ah, ja.
Und kann das noch telefonieren, blöde Frage?
Nein, das kann
nur noch spielen.
Ich habe auch schon gelesen, dass Leute versucht haben, da so Telefonie-Apps zu installieren, aber das geht scheinbar nicht oder nur sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es jemand geschafft hat. Ich glaube, Leute haben es zusammengebracht, SMS-Apps zu installieren, weil es hat, glaube ich,
das würde sogar gerade noch Sinn machen, oder? So als kleiner SMS-Communicator.
Also nein, das ist die Version ohne SIM-Karte. Also
und da das so groß ist, müsste das nicht viel stärker sein als ein normales Handy? Also müsste das technisch nicht überhaupt kein Problem sein, da noch Telefonfunktion reinzutun?
Ich glaube, das wird einfach auch als Produktwert Diversifikation,
also, wenn damit
ich es also, glaube ich, wird das nicht eingeführt. Technisch
wäre es genau möglich, aber will man nicht, dass weil
dann
brauchst du ja ein Gerät zu wenig.
Ne? Ja, dann sagt man, damit kann man aber nicht gescheit telefonieren, die Leute rennen mit den Brettern um den Kopf. Dieses
Brettel vor dem Kopf.
Das kann man dann vermeiden. Aber den Tablets hat man sich schon fast gewöhnt, oder? Obwohl das Galaxy S5 ist auch schon.
Also technisch Tablet, aber
wie heißt diese Produktkategorie jetzt?
7 Zoll Tablet.
7 Zoll Tablet,
okay. Nein, ich weiß nicht, also. Aber ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, weil ich hatte zu Hause ein älteres, viel schwereres, dickeres 10-Zoll-Tablet und die 7-Zoll finde ich super angenehm. Es ist in einer Hand nicht zu schwer, es ist relativ dünn, es ist so recht couchtauglich.
Und kannst du es als E-Reader verwenden, weil es hat ja genau die Größe,
ja, wie ein schon, E-Reader. Aber ich muss sagen, ich finde trotzdem E-Ink angenehmer und so auch. Meine Mutter hat sich einen E-Ink-Reader mit Beleuchtung gekauft. Also ich habe noch den alten Kobo, den ohne Licht.
Mhm. Und ich finde neuen oder was?
Sie hat sich den von Thalia gekauft.
Den,
wie heißt der?
Tolino.
Tolino, genau.
Und?
Interessant. Ja, ich muss auch sagen, sie hat mich gefragt, ohne, sie, auch interessant, sie sind gekauft, ohne irgendwen zu fragen. Also,
wenn, ja, ist aber interessant. Ja.
Nicht, dass also, als Familien-Nerd, natürlich das muss sie, also, sie muss niemanden fragen, aber also, üblicherweise, bevor sie sich Devices kauft also, oder Computer, das sind immer. Genau, und da hat sie gesagt, na, das schaut gut aus und hat gekauft und ich komme nach Hause, sie hat sich selber schon Bücher drauf gespielt.
Okay,
und
so. Wahnsinn, ne?
Super. Aber noch auf Windows 7, also sie ist noch nicht so weit wie dein Vater.
Ja, der Iri das?
Auf nein, der, also, sie zu Hause. Ja.
Ist ein bisschen, also, sie ist auch in den 70ern? Oder?
Nein, nicht ganz, also okay. 60, aber mhm. Ja. Aber es ist auch ähnlich wie der Kobus angenehm, dass du ihn direkt aus dem Master-Device einfach unter Linux mounten kannst. Das ist unter Linux schon auch sehr angenehm zu bedienen und schluckt auch alles von EPUB bis
auf. Ja, cool. Ja, das ist gut. Ich habe die kompletten mir aus den Augen verloren. Also was
ich auch. Also da ich selbst.
Was detailliert.
Also sie machen einige Sachen richtig, sagst du. Mit ihren
Es ist nicht so, dass du jetzt eingesperrt bist in deren.
Ja, das letzte Mal hatte ich nämlich, da habe ich drauf geschaut, haben sie noch dieses französische Cybook hat das geheißen oder so gehabt. Das war so ein anderer E-Book. Naja, ist ja vollkommen egal. Was ist das Nexus 7?
Ja, also ansonsten ist das Nexus Tablet eigentlich, finde ich, es hat auch diese drahtlose Ladetechnik, die auch schon
das Nexus 4 hat. Das hat so eine Art Garage, wo du es drauflegst?
Und nein, die ist nicht dabei, aber ich habe noch damals, ich habe sie schon immer vor Monaten mal kurz gereviewt, habe ich mir gekauft das Nexus 4 damals. Mhm. Mein Mittler gibt das direkt von Google selbst noch, habe ich gesehen, schon sogar im Play Store zu kaufen, diese Ladepads. Ich habe damals irgendeinen Dritthersteller, ich glaube es war sogar Nokia, nein, ich weiß gar nicht welches, weil das mit dieser QI?
QI?
Ich weiß gar nicht, vielleicht
sagt das Ladestation.
Diese Lade,
diese Drahtlos, nicht, wie's heißt,
ja. Das ist ja eigentlich herstellerübergreifend und sollte auch
funktionieren. Die Induktion oder so, oder?
Genau, ja, du legst es drauf und das Ding erkennt irgendwie, dass es jetzt in der Nähe ist und schaltet sich dann ein. Ich habe es gar nicht, eigentlich nicht gewusst, dass es hat, habe es nur versehen beim Schreibtisch hingelegt und gesagt, hoppa, da ist macht den Ding und fängt zu laden an, weil es zufällig auf der Ladestation lag und ist auch angenehm.
Ja, das Format stelle ich mir auch angenehm vor, ich meine, gerade so unterwegs.
Ich meine, von der Performance.
Und wie lange hält der Akku, wenn du es benutzt? Hast du
es schon mal ausprobiert? Es hat ja kein Mobilfunk, also dieses Modell hier hat kein Mobilfunk. Und im WLAN geht es ja auf Standby und es liegt oft so tagelang rum, also es kann ich nicht ernsthaft sagen, aber es liegt teilweise eine Woche rum und ist immer noch an, aber da liegt es halt nur, also es ist nichts verändert.
Aber bei einer Zugfahrt, also so irgendwie Filme schauen und lesen?
Also ja, also ich habe es noch nicht wirklich durchgehend lang in Dauereinsatz gehabt, das kann ich nicht schlecht werden.
Ja, coole Sache.
Von der Leistung her alles flüssig.
Also was kostet so ein Gerät?
Puh, sind das jetzt glaube ich 3,29 oder so. Aktuell, die sind ja jetzt seit kurzem auch in Österreich im Play Store erhältlich.
Ja, die kann man jetzt genau das mal letzte Woche noch.
Bin mir nicht ganz sicher. Also am besten einfach auf Google Play nachschauen.
Und hast du probiert einmal darauf E-Mails zu schreiben oder so, weil es so groß ist, ist dann die On-Screen-Tastatur angenehmer als auf einem kleinen Handy oder kann man das auch nicht sagen?
Ja, schon. Also ich finde es angenehmer, aber es gibt ja noch, also die Default-Tastatur, ich war bei mir am Handy eine, die von, wie heißt's? Keine Ahnung, jetzt auf die Schnelle.
So eine Gestentastatur.
Ja, die Swipe, und also die von Nuance gekauft wurde mittlerweile. Und am Tablet zu Hause habe ich die andere. Wie heißt sie nochmal?
Was ist die andere? Swift,
genau. Swift Key. Die gekaufte Version damals. Und die hat nämlich sehr nette Layout-Varianten, wo man sagen kann, man möchte zum Beispiel, wenn man es im Griff hat, entweder eine Großtastatur oder nur am Rand, dass man es mit den Daumen bedienen kann, cool, das ist der für 10 Zoll praktisch. Oder nur eine kleine, so wie sie hier auch am Handy ist, in einer Ecke. Oder frei, du kannst das frei herumschieben, ich jetzt gerne rechts oben.
Was mit dem Daumen, also das ist auf der Seite würde mich interessieren.
Das sind zwei Blöcke und damit ist frei.
Also mega Nerdfrage, gibt es eigentlich wirklich schon Tastaturen, die du dann über Micro-USB anschließen kannst, also echte Tastaturen?
Nein, eigentlich müsste es ja schon bei allen Geräten gehen, die USB-Host haben.
Genau.
So wie wir die Maus schon mal angeschlossen hatten, kannst du erinnern, das letzte Mal habe ich ja irgendwann mal eine Maus bei eurem Handy angesteckt und haben einen Cursor drauf gesehen.
So dunkel kann ich mich erinnern, ja.
Das funktioniert dann
Hätte ich genauso ein Keyboard anstecken können.
Ja, das gibt es, also das geht.
Oder ich für manche Spiele könnte ich beispielsweise einen Xbox-Controller anschließen, habe ich gemacht für GTA, irgendein Teil Miami, wie das geheißen hat.
Oder die Wii-Controller, die Wii-Modes, die alten, also von der
Original
Wii.
Nicht You.
Genau, die habe ich ja nicht, aber die alte, die sind ja Bluetooth und die kann man ja auch pairen mit dem Device und für manche Spiele als Eingabe-Device verwenden, sollte ich das weiß. Aber habe selber nicht wirklich mal probiert.
Und du bist zufrieden mit dem
Nexus
7? Das richtig gesagt ist.
Ja. Sehr empfehlenswert. Fünf Biere, Kaufempfehlung.
Schön ist, wenn man so oft beim Podcastieren ist, dass man dauernd Sachen sich einbildet zu brauchen, die man ohne Podcast
gar nicht braucht. Ich sehe schon, dass du das letzte Mal dein Handy so...
Ich bin schon neidisch, ja, obwohl ich das hasse, diese eingebaute Obsoleszenz, also dass nach 3 Jahren man selber das Gefühl hat, dass es nicht mehr gut genug, bin ich jetzt volles Opfer davon.
Ja, vielleicht kannst du das nochmal finden, ja, vielleicht einfach
mit Zyanurgon-Mode und...
Genau.
Liebe Leute, ich habe großes Thema Grazer Linux-Tag.
Mhm. Hau rein.
Und dann nur noch so schöne Leben-Themen.
Hau rein.
Sowohl
mit
ja. Ja. Also, passt. Wann war der Linux-Tag?
Ja, das war, der war jetzt seit langem der Grazer Linux-Tag, man könnte das Grazer auch weglassen, also der österreichische Linux-Tag, der ist nämlich in Graz, war diesmal zweitägig, ich war aber nur am Samstag dort.
Okay.
Und sie haben das recht geschickt aufgeteilt, sie haben am Freitag die Workshops gemacht, und also die längeren sozusagen Workshop-Blöcke. Und der Volkstag sozusagen war am Samstag, wo jeder kommen kann und wo du wie auf einer Uni halt 4 Tracks parallel hast, also mit Vorlesungen und...
Und der erste Tag war auch öffentlich zugänglich.
War auch öffentlich, aber sie haben gesagt, bis jetzt war das immer parallel, das heißt, du hast 3 Vorträge und dann noch einen großen Workshop-Block, und ein Workshop dauert meistens doch 2 Stunden, das heißt, du versäumst im Schnitt 2 bis 3 Vorlesungen.
Jetzt haben sie es aufgeteilt.
Ja, weil sie gesagt haben, die Leute, die... Also, die gehen dann nicht in die Workshops, weil sie eigentlich die Vorträge besuchen sollen. Also das hat sich immer gespießt.
Okay, und ja, das ist schon mal ein neuer
eine sehr schlaue, ja. Sehr schlaue Aufteilung.
Du warst am Freitag oder am Samstag?
Ich war am Samstag dort, Samstag. Mit dem Florian noch, mit den FSFE-Leuten, habe den ersten Zug genommen, 6 Uhr früh nach Graz, war dann um 8.30 Uhr in Graz, und um 9 Uhr haben wir dann schon den Stand fertig aufgebaut gehabt. Also meine Leistung für FSFE war, ich habe mitgeholfen, so eine große Kiste zu tragen. Das war und dann habe ich mich verabschiedet in den Besuchermodus und habe keine Verpflichtungen gehabt. Ich habe also keinen Speech gehalten, keinen Tisch gehabt, okay. Absolut nicht einmal ein Mikrofon mitgehabt. Ich habe dann zwar ein Interview gemacht, aber nur mit dem Handy. Also ich war wirklich nur Besucher.
Ja, das ist mal was Neues.
Also, und das ist ein absolut geiler Gefühl, ja. Überhaupt keine sozialen oder sonstigen Verpflichtungen zu haben.
Also hat es dir gefallen,
so
eine Besucherrolle zu haben.
Genau, und ich habe dann gleich so einen Sackerl ausgefasst von einem der vielen freiwilligen Helfer, kriegst du eine schöne Graz-Tasche, also wirklich eine Stofftasche, wo du beim Zielpunkt zahlst dafür eigentlich, und da ist ein Tux mit Steirerhut drauf, und da war dann das Vorlesungsverzeichnis drinnen und eine Zeitschrift war drin, ja, also gut organisiert. Meine Zeitschrift habe ich mir dann so einen Plan gemacht, also welche, weil du hast immer 3 oder 4 Sachen parallel, die du anhören kannst, den Tag durchgeplant, welche Vorlesung ich unbedingt haben will und welche vielleicht alternativ, falls die doch nicht so gut ist. Und wirklich geschafft habe ich es dann 2 ganze Vorlesungen und eine kurze, also einen Lightning Talk ein bisschen. Okay. Und dann war es aber 10 Uhr früh, also da waren dann alle meine Vorsätze über dem Haufen, weil ich einfach so viele Leute getroffen habe, die ich jetzt schon gekannt habe oder lange nicht mehr gesehen habe oder vom Sehen gekannt habe und dann mit denen besser ins Reden gekommen bin, dass ich den Rest wieder voll versocialized habe. Und wenn Sie diesen Podcast hören, haben Sie ja die Begrüßung gehört, die ist nämlich von einem von den Funk, jetzt weiß ich den Namen natürlich nicht, Hackerfunk, hackerfunk.ch, Schweizer Podcast. Und die habe ich dort auch getroffen, und da ist mir das hat mir natürlich extrem getaugt. Ich stehe und quatsche mit wem, und jemand anderer, den ich gar nicht richtig kenne, sagt den Hacker vom Typen, und der macht Podcasts, das sind die Biertocher. Natürlich voll Promi. Okay. Mich getan mit
denen. Erkannt im Gespräch.
Genau. Ich habe nicht einmal einen Namenskartell gehabt.
Die Stimme ist das Nachhause.
Nein, einfach wenn du lang genug auf dieser Nerd-Inzuchtpartie herum... dich sehen lässt, weiß natürlich jeder, was du tust oder so. Aber ja, ich bin extrem positiv, also Graz auf jeden Fall eine Reise wert. Und das Einzige, was mir leid tut, ist, dass ich halt selber, selbst wenn ich mir wirklich mal vornehme, nur Vorlesungen zu besuchen, dass ich dann gerade mal schaffe, 2 Vorlesungen reinzusetzen.
2 mehr als sonst.
Ich habe auch einen schönen Blog geschrieben, der ist schon online unter spielendprogrammieren.wordpress.com und auch auf Spielen Programmieren Homepage verlinkt. Und das eine war eine Keynote, da ging es um Gesellschaft, Free Society, also Open Source, Open Society. Also um gesellschaftliche
Leuten gehalten, oder?
Nein, von Brigitte Kratzberger, bitte nachlesen in den Shownotes. Und also die war eher Wissenschaftlerin, da ging es um soziale Auswirkungen von Open Source, war ganz interessant. Das zweite war dann ein Python-Vortrag, also da habe ich das meiste zwar schon gewusst, aber wollte eigentlich auch wissen, wie tut der das präsentieren und so.
Strukturieren andere das
Wissen. Genau, und da habe auch ein paar Sachen rausgenommen. Und das dritte, da waren dann, also sie haben es Lightning Talk genannt, das waren dann sehr viele, sehr kleine Talks, circa 10 bis 15 Minuten. zusammengefasst in einem Dreiviertelstunden-Slot. Und da habe ich mir da einen angehört über Förderprogramme, also Google Summer of Code und Google Code In wurden da halt präsentiert. Okay. Aber da war ich dann schon im Gespräch mit irgendeinem Freund, den ich jahrelang nicht getroffen habe und ab dann ist abgedriftet. Und eben die Hackerfunk-Leute, denen habe ich dann gesagt, ja, jetzt bin ich extra so früh aufgestanden und extra hergefahren und dann quatsche ich nur umeinander und schaue mal keine Talks an. Und die haben gesagt, ja, weißt du, deshalb nehmen wir uns gar nicht erst vor, Talks anzuschauen, dann haben wir keinen Stress. Also die haben das einfach erkannt als das, was es ist. Du gehst rein zum Socializen und Leute treffen.
Gibt es vielleicht dann die Vorträge später online? Oder?
Ja, ja, werden alle auf Video angesetzt. Aber
ist ja auch immer noch. Das ist immer häufiger, das ist angenehm.
Aber das Blöde ist, die sind natürlich nicht am nächsten Tag online, sondern halt meistens in einem Monat oder so, weil das halt braucht, bis das alles aufbereitet ist. Und oft setzt dich ja dann doch nicht den ganzen Sonntag hin und schaust jetzt Videos.
Ja, vielleicht sollte man aber.
Vielleicht sollte man, genau. Das ist es.
Man müsste sich selber dazu zwingen. Vielleicht müsste man jetzt mal ein bisschen warten und so und dann vielleicht seinen eigenen.
So, und jetzt
vielleicht gibt es auch einen guten Meta-Channel, der einen die besten Vorträge, so viel TED, aber halt so Konferenzen.
Das wäre schön.
Stimmt. Ich bin immer noch The Watch It Later, wie das heißt bei YouTube. Da bin ich von 30C3 noch.
Hast noch Vorträge, ja.
Da gibt es auch so viele spannende Dinge.
Und Watch It Later, ich mein, stimmt, das nutze ich gar nicht unter YouTube. Sollte ich mal machen.
Ich nutze das schon, dass ich mal durchsehe und dann also Bookmark. Und die Liste, die wird immer länger und nie kürzer.
Das ist ja wohl so wie Pocket, oder?
Ja, irgendwann musst du einfach anfangen zu streichen. Oder Dinge sind gar nicht mehr aktuell. Ja, das gibt es nicht mehr.
Macht sich selbst obsolet.
Ich meine, was du nicht unterschätzen solltest, du gehst ja zu einem Vortrag und schaust das so in einem überfüllten Raum einen Talk live an, den du wahrscheinlich sogar schlechter verstehst als auf YouTube, weil du kannst nicht zurückspulen und nicht schneller mal was nachschauen im Netz. Machst du, weil du ja die Connections dann machst. Das ist der und den triffst dann vielleicht nachher, weil der steht auf irgendeinem Stand herum und schaut sich mit dir einen RepRap-Drucker an und dann kommst du mit ihm ins Reden. Oder du machst dann geistige Verbindungen, da sagst, der hat das über das Thema gesagt und da hörst das über das und dann kombinierst die zwei und hast selber Idee und kannst gleich mit anderen Leuten, die ähnlich drauf sind, das bereden. Also das ist ja das Befruchtende oder das geistig, wo sich schon auszahlt, physikalisch dort zu sein. Also du gehst ja nicht rein dorthin, weil du jetzt belehrt oder bescheid oder bevortragt
werden willst. Ich auch gern mag. Ich weiß nicht, wir haben vielleicht von der Uni-Zeit mitgenommen, aber das ist im Dunkeln hocken, mich auf Menschen zu konzentrieren, die auch da diese Vortragssituation herstellen oder gerade diskutieren, gerade auch wenn es ein bisschen Interaktion im Publikum ist. Ich meine, das ist doch auch ein Teil. Ich meine,
man muss dazu sagen, du hörst doch gern Podcasts. Du bist überhaupt.
Stimmt, ich bin eine gute Zielgruppe.
Du hörst gerne zu, ja.
Ja, es klingt nach mir, ja.
Und sonst kann ich nur sagen, dafür, dass Graz ja, wie soll ich sagen, das zweitgrößte österreichische Staat, aber ist, glaube ich, so zwischen 200.000 und 300.000 Einwohnern, also für deutsche Verhältnisse jetzt keine Großstadt. Und er war super Linux-Tag und auch nicht an der Technischen Uni, sondern im Johanneum, also im Joanneum, Entschuldigung, ohne H, also eine Fachhochschule. Aber die haben sich das halt erarbeitet jetzt, haben ihren.
Waren die davor auf der Uni? Oder?
Nein, die waren immer schon dort.
Okay, das war
und dort ist jetzt aber auch nicht gerade so eine Informatikgruppe, sondern die machen dort so Autos. Und also ich habe mir so ein bisschen die Bilder angeschaut von den Lehrgängen, die sie haben. Also es ist mehr so fahrzeugtechnisch, umwelttechnisch. Okay. Aber irgendwie haben die sich etabliert und ja, haben ein Orga-Team, einer. Ja, du wirst hoffentlich das Interview hinten dran schnippeln. Dem habe ich dann so um 17 Uhr, wie es fast aus war, habe ich ihn interviewt drüber. Und der ruft auch dazu auf, dass man sich möglichst einbringt und hilft, das mitzuorganisieren, auch wenn man jetzt nicht von Graz ist. Also sie brauchen Hilfe auf allen Gebieten. Aber es ist eine Leistung, über so viele Jahre an wirklich durchgehend guten Linux-Tag zu machen.
Ja, interessant, dass sich die FH das schnappen, weil in Wien hat das dann die letzten Jahre, wo ich dann das besucht habe, ist aber schon einige Zeit her, war das auch am Technikum. Und
ist jetzt seit letztem Jahr am FH-Technikum in Wien.
Genau, war auch, wir haben das zweite Mal da getroffen haben zum Podcasting. Da
ist jetzt aber nicht so, dass die FHs da in den Professorengremium sagt, wir wollen den Linux-Tag bei uns haben, sondern es ist eher umgekehrt. Also die Leute vom Linux-Tag fragen ran.
Ja, ist trotzdem ein Zeichen, dass sie da Unterkommen finden. Ja.
Aber ja. Und ja, was kann ich sonst sagen? Es hat eine schöne Spielecke gegeben, also mehrere Tische aufgestellt mit freier Software zum Spielen. Und wo dann halt Leute, die ihre Kinder mitgehabt haben, haben die dort Computerspiele spielen lassen können. Sie haben gezeigt Steam für Linux. Die haben halt die optisch schöneren Spiele gehabt, was jetzt nicht so super frei ist, aber man hat es halt gut sein können.
Und Steam für Linux oder SteamOS? Also
schon. Nein, es war normales Linux mit einem Steam-Client. Okay, das war noch kein SteamOS, zumindest kam mir das vor. Mhm. Und dann war einmal kurz, war nicht viel los und dann bin ich hingehirscht und habe mir eine Oculus Rift aufgesetzt.
Nein, das war ich
aber jetzt neidig. Das ist ja das, wo man in Wien auf der Game City einen Kilometer lang warten muss, bis man endlich eine Oculus Rift anschauen kann. Ja, und ich habe die dann so auf meinem Kopf gehabt. Das ist eine
vielleicht Erklärung für die Hörer.
Das ist so, wie wenn man so sehr viele Skibrillen zusammenschweißt zu einem großen Gerät. Dass du für Leute, die gerne ein Brettl am Kopf haben. Und da sind eben zwei Monitore eingebaut. Mhm. Und du, aber davor war ein normaler Flachmonitor aufgestellt und auf dem hast du dann zwei so kleine Fensterchen gesehen. Also auch als Zuschauer, der jetzt dem Oculus Rift Spieler über die Schulter schaut, hast du mitgekriegt, was er sieht.
Mhm. Okay, also du kannst
das mitverfolgen. Ja. Und dadurch, dass jedes Auge halt seinen eigenen Monitor hat, entsteht ein 3D-Eindruck. Und du hast noch dazu, hat das Ding einen Lagesensor, also wenn du den Kopf drehst und die Software ist halbwegs gut geschrieben, kannst du damit eben die Blickrichtung ändern im Spiel.
Ja. Und was sagst du, beeindruckt oder nicht beeindruckt?
So nicht sehr beeindruckt, aber das kann jetzt daran liegen, dass ich eine Tech-Demo gespielt habe, die einfach nicht mein Spielgenre war und mit der ich halt auch nicht, obwohl ich es glaube ich zwei oder dreimal probiert habe, nicht wirklich zurechtgekommen bin, sondern ich bin nicht der Typ für solche Spiele. Das Spiel war so, du stehst am Anfang in so einer Art Aufzug oder auf so einer Plattform, schaust dich um und es ist nur eine Plattform und sonst nichts. Und dann gehst du zum Rand und lugst halt so runter, also die typische Situation war, du hast dann Leute gesehen, die haben eine Hand auf der Maus, eine auf der Tastatur und schauen mit diesem schweren Skibrillending angestrengt in den Schoß, weil du hast bei dem Ding immer nach unten schauen müssen. Mhm. Und der Sinn vom Spiel war, du hupfst von der Plattform runter und dann bist du im freien Fall und dann sind so Ringe aufmontiert und du kannst ein bisschen den Flug steuern und musst halt durch die Ringe durchfallen und wenn du genau in der Mitte, die sind so unterschiedlich gefärbt.
Da hatte ich doch auch mal so ein Spiel, das hat sich
und dann kriegst du halt genau Punkte und ich habe es natürlich zusammengebracht, immer genau am Ring zu landen und aufzuklatschen und war dann tot und wieder von neu anfangen müssen, also es war nicht so ganz mein Genre. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, für so Ego-Shooter oder so oder auch für so 3D-Adventure-Games, also was du halt eine totale Immersion willst, wo auch wirklich das einen Sinn macht, dass du in verschiedene Blickwinkeln schaust, kann das durchaus Spaß bringen. Ja. Und es war jetzt nicht unangenehm, das Ding zu tragen, das habe ich mir schlimmer vorgestellt.
Also dir wurde nicht schlecht.
Mir wurde nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es sogar einmal geschafft, wenn man so nach unten schielt, kannst du sogar noch ein bisschen echte Welt sehen. Vielleicht, weil das Ding nicht korrekt aufgesetzt war. Aber war ein Erlebnis.
Oculus Rift.
Ja. Und der Linux-Tag.
Und wie gesagt, ich habe, ja, und dann letztes Erlebnis noch. Ich bin dann so im Ersten, also es war alles zur Ebene Erde, es war sehr gut organisiert, man hat nicht über ein Stiegenhaus gehen müssen und waren auch alle Tische beieinander. Und irgendwann war ich im ersten Stock, genau, ich war im Klo und komme zurück und dann schnappen mich zwei Typen, die ich halt locker gekannt habe und sagen gesagt, du willst sicher eine LPI-Prüfung machen. Und ich habe gesagt, nein, und na, komm rein und so. Und dann haben sie da so ein Prüfungssetting aufgebaut mit Papierkuverts, wo Prüfungsfragen drinnen liegen und so. Und die LPI-Prüfung ist vom Linux Professional Institute. Okay. Ist so eine Art Verein, der von vielen Open-Source-Organisationen anerkannt wird. Und die haben jetzt eine Art standardisierte Prüfung gemacht mit mehreren Levels, wo du halt dich zertifizieren lassen kannst als Linux-Auskenner.
Ist ja nicht uninteressant, was für Fragen stellen Sie da?
Ja, ich habe, glaube ich, unterschrieben, dass ich die Fragen nicht weitersagen darf. Werde ich das natürlich trotzdem tun. Und ja, also ich habe dann gesagt, nein, mich interessiert diese Admin-Sache eigentlich nicht so, ich bin doch nicht so bewandert. Und dann gesagt, ja, es gibt auch die Linux Essentials.
Ja. So Microsoft Essentials.
Ja, so ich nehme an, da ist das irgendwie nachgemacht. Und das richtet sich dann mehr, also ob du ein normaler Linux-User-Auskenner bist, also ob du weißt halt, was eine GPL-Lizenz ist und ein bisschen Dateirechte und so. Dann habe ich gedacht, naja, probierst du es halt, habe 60 Euro hingeblättert und dafür einen Bleistift bekommen. Also es war der teuerste Bleistift meines Lebens. Und 60 Euro ist wirklich nicht wenig. Ja, haben sie mir noch erklärt, das ist billig, weil das ist eh subventioniert und so. Aber mir ging's, also ich habe die zwei Typen gekannt, die das gemacht haben und habe halt gedacht, okay, tust denen dann gefallen. Und die zweite Überlegung war, da ich ja Kurse für Kinder mache, überlegt, na, wenn ich das mache und das ist leibend, vielleicht kann ich das dann auch einbauen, in ein Business draus machen, dass ich sozusagen auf diese Prüfung vorbereite. Also das war eigentlich der Sinn dahinter, aber das war so eine typische Sache von dem, da wäre ich allein nie auf die Idee gekommen, das zu machen, obwohl ich weiß, dass die da auf jedem Linux-Tag dort sind. Ich gehe sonst immer an denen vorbei und nur weil jetzt halt da so wenig Leute waren und die mich halt angequatscht haben und so, habe ich dann zum Denken angefangen. Und ja, die Prüfung ist, du kriegst so einen Papierbogen und so hast einen Multiple-Choice-Test und musst ein oder mehrere Fragen immer so, musst du kleine Kreischen anmalen mit Bleistift, was so die richtigen Antworten sind. Und es steht bei der Frage genau dabei, ob eine Frage richtig ist oder zwei, eine Antwort oder mehrere Antworten richtig sind. Also du weißt genau, wie viele Antworten richtig sind. Hast aber immer vier oder fünf zur Auswahl. Mhm. Also es ist schon, ja, sagen wir so, hätte ich online oder Zugriff auf ein Linux-Gerät gehabt, wo ich schnell eine Mainpage nachschauen, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, dann hätte ich 100% erreicht. Und so habe ich vieles einfach nicht auswendig gewusst, weil es mich auch jetzt nicht so interessiert. So was weiß ich, wie es eine Datei richtig geht oder wie man ein Grep-Kommando richtig macht. Ne?
Ja, es sind halt auch manchmal so, das ist halt teuflisch bissen Kommandozeilenzeug, ja. Das oft Zeug ist, was man selber einfach nachschaut und nicht
eben
und
weiß.
Bin der typische, wo man es manchmal sollte.
Nenn mir ein gültiges Tag-Kommando.
Ja, das gibt mein Leben.
Genau,
wir müssen sterben.
Keiner kann ein gültiges Tag-Kommando aufnehmen. Genau diese Situation war. Ja. Ja. Ich nehme aber an, ich habe es geschafft. Das Witzige ist, diese Prüfung fährt jetzt, glaube ich, nach Kanada. Mhm. Physikalisch.
Also das
versiegelte Kuvert, ja, wird dort ausgewertet und ich bekomme dann per E-Mail ein Zertifikat oder ich darf noch einmal antreten. Oder so. Wie auch immer. Ja.
Oh, okay.
Immerhin, ich habe es mir angetan und so. Ja. War das Einzige, was ich kritisieren kann, ich finde in Zeiten von Ubuntu, wo du eigentlich, wenn du nicht wirklich Lust dazu hast, ohne Kommandozeile auskommst. Mhm. Weil ich kann Dateirechte per Rechtsklick im Nautilus setzen. Ja, waren viele Fragen noch ein bisschen sehr Kommandozeilen.
Das ist vielleicht von der User-Seite, wenn das eine User-Part-Prüfung ist, wahrscheinlich schwierig, dann was Sachen abzufragen. Ja.
Ja,
ich meine, als Admin musst du trotzdem eine Kommandozeile.
Es ist so, ja, es war aber, der Essential richtet sich nicht an Admins.
Eben, ja,
genau. Das ist jetzt das wahrscheinlich eher gesagt, so das Gegenstück zum ECDL, also da werden Grundkenntnisse gefragt. Und dafür war es für mich ein bisschen Hardcore-lastig.
Lernt man am ECDL wirklich so Windows-NTFS-Dateirechte zum Beispiel?
Nein, null, weil da lernst du gerade, dass du eine Datei kopierst.
Ach, so tief ist das?
Was?
Also so tief unten ist das Niveau? Ist das
ich hab, ja, ja, ich den ECDL ist super tief. Das kann ich sagen, weil ich ECDL-Prüfer war.
Okay.
Ja, nein, das ist super.
Also Dateien kopieren? Also
ja, Dateien kopieren und da fliegen schon durch die Leute. Keine Angst. Ich glaube, dann
also
da
ist so eine
typische
so
ECDL-Frage ist, finde alle Dateien, die ein, halt ein Zeichen drinnen haben und so, und da musst halt schon, aber das kannst du ja auch alles komplett über einen Explorer machen bei Windows.
Ne? Ich meine, es war jetzt nicht abwertend gemeint mit tief, ich dachte, es ist irgendwie
ein höheres
Level.
Das tief.
Ich meine, einfach halt Einsteigerniveau, jemand, ja, der noch nie ein PC benutzt hat, für den ist
das
sicher auch
herausfordernd. Das ist der Ding. So, und was interessant war bei den LPI-Prüfungen, ich habe dann ein bisschen gequatscht mit dem einen, der hat auch ein Buch geschrieben darüber zur Prüfungsvorbereitung. Ich habe gesagt, na und wie wird das anerkannt? Also in Österreich weiß ja vielleicht nicht einmal jemand, was das ist, wenn ich das jetzt groß herzeige. Und dann hat er gemeint, ja, in Japan wird es gut funktionieren. Da, da kriegt man gar keinen Job, hat er gemeint, ohne LPI-Prüfung als Admin. Also die sind anscheinend sehr zertifikatsgläubig. Und er hat gemeint, in USA läuft die LPI-Prüfung nicht so gut, aber dort wird die Essential besser laufen. Also die wird sich dort besser verkaufen. Mhm. Und zwar haben es die genau gemacht, weil halt Unis und Schulen ihnen das Feedback gegeben haben, diese LPI, diese Admin-Prüfung kriegen wir in einem Semester nicht hin an die Studenten. Da ist zu viel Wissen drinnen und sie wollen etwas, was nach einem Semester geprüft werden kann. Ne?
Deswegen vielleicht
und deshalb diese Essential, die kriegst du anscheinend schön in einem Semester unter. Und er hat gemeint, die läuft in den USA besser als in Europa. Und dann haben wir halt philosophiert, vielleicht ist das, weil in den USA kein European Computer Driving License ist, weil die den Markt dort nicht beachten. Wir wissen es nicht. Also es war jetzt nur Vermutung.
Ja.
Und
wie ist das in England? Fährt man dann links mit dem
Treiber? Genau.
Ja. Ist der Startmenü dann rechts?
Ach, diese englischen Desktops.
Die Analogie weiter drin.
Ja.
Ja, also das war mein Bericht, ja. Ich war sehr zufrieden, leider nachher sehr müde und habe dann, es war zum Beispiel um 17 Uhr ein Blogger-Workshop für Bloggers und ich hätte ihn wirklich urgern besucht. Aber es ist nichts angebracht, ich war tot, zu viel gequatscht, zu viel Social.
Ja. Werden wir Anschluss das Interview bringen? Oder?
Ich hoffe, du schnipselst das dran.
Ja, werde ich dran schnipseln.
Okay. Apropos Event, da kann ich gleich einwerfen meinen Termin. Und zwar, es findet in Wien statt die, wie heißt es gerade, die CEBEXPO, Central European Bitcoin irgendwas, Expo, Konferenz,
weiß ich nicht genau. Aber Bitcoin-Treffen.
Ich werde den Link posten, also wir werden den Link.
Schreibst du mir
das
E-Mail?
Genau, ich glaube, es ist CEBEXPO.com. Nein, wir verlinken es, ich weiß es auch nicht.
besten und undeutlich sprechen, wenn man die überall nicht
weiß. Ja, ich wäre sehr gespannt. Danke.
Das ist
ordentlich. Ich mache immer die Shownotes und kann man euer Gebrabbel dann im Ziffern.
Das ist halt ein Kompressor drin.
Also auf jeden Fall, es ist wirklich überraschend. Also es ist wirklich positiv anzumerken, dass sie kündigen sich selbst halt an als die größte europäische Bitcoin-Konferenz.
In Wien.
Und die findet in Wien statt. Und zwar am letzten Tag im Mai und am 1. Juni und am 1. Juni. Mhm. Und für jemanden, der hingehen möchte, also es gibt, die Karten sind halt wie bei Konferenz üblich leider nicht gratis, aber es, ich glaube, 2-Tagespass kostet Normalpreis 150 Euro und jetzt bis 10. April, also die Hörer, die es jetzt noch hören, ist es reduziert auf 100 Euro, so Early Bird Tickets für 2 Tage.
Und wirst du dort sein?
Ich werde dort sein auf jeden Fall, ich habe schon ein Ticket. Und es sind interessante, der Stallman ist auch da.
Stallman ist dort?
Ja.
Boah, um 100 Euro kann man Stallman schauen.
Lass ich es lieber aus.
Das weiß ich gar nicht, ja, stimmt.
Stallman ist abschreckend.
Aber ich habe jetzt eigentlich gern, ich meine, für mich persönlich, ich würde gerne sehen, auch in Vitalik Buterin, den werden wir jetzt nicht kennen, aber wer regelmäßig das Bitcoin Magazine liest, online oder in Print, da ist nämlich, also mit der Zeit merkt man dann, die Artikel, die technisch wirklich gut recherchiert und fundiert sind, sind alle von Vitalik. Der dürfte ein sehr, sehr, sehr schlauer Kopf sein.
Okay.
Und der ist nämlich auch dort, den will ich auch persönlich kennenlernen. Und der Charlie Schrem, der jetzt vor einem dieser von der da kurz angeklagt worden ist und dann zurücktreten musste vom Bitcoin Board, der ist, glaube ich weiß nicht, ob er live dort ist, oder zumindest hat auch einen Talk zugeschaltet, bin mir nicht sicher.
Und man kann die Eintrittskarte auch mit Bitcoin zahlen?
Ja, natürlich. Also du kannst doch darauf hoffen, dass der Bitcoin so im Wert steigt, dass immer sie das zahlen über Bitstamp, also dieses Bezahlservice, das heißt, wenn der Kurs stark steigt und du sagst, okay, ich warte jetzt und kaufe mir kein Early Bird Ticket, weil vielleicht ist er in einem Monat so viel Mehrwert, dass es billiger ist, jetzt um 100 Euro.
Ja, genau, kann man ja noch spekulieren auf die Karte.
Aber wenn der Kurs jetzt weiter sinkt, ist gescheit, wenn ich jetzt Early Bit mache, ne?
Ja, also.
Wenn ich mit Bitcoin zahlen will.
Ja, also wenn ich. Oder? Ja. Warte mal.
Ich denke, wir scheitern schon am grundsätzlichen Kapitalismus 101.
Aber man, lange warten kannst du es eh nicht mehr, bis zum 10. April.
Dann ist
es
das Ding.
Und es gibt aber auch, was ich gesehen habe, Gratis-Eintritt, glaube ich, wenn man sich nur einen Talk anschauen möchte.
Nice.
Also so, allerdings da, wenn, es steht unten dabei, es wird jetzt, behalte ich das Recht vor, dass sie den Zutritt verwehren können, wenn schon so viele Leute drin sind, so Dinge. Also nehme ich mal an, dass es unter Umständen halt nicht
und möglich ist. Und die Vorlesungsverzeichnis ist schon online? Welche Talks es gibt?
Leider noch nicht.
Du kaufst die Katze im Sack
eigentlich? Ja, ich kaufe die Katze im Sack. Also genau genommen habe ich sie nicht selbst gekauft, sondern es wurde mir gekauft. Aber ich finde es einfach schon für mich interessant, wegen Leute, weil ich halt in der Bitcoin-Welt ist im Austria-Center in Wien.
Konferenzzentrum.
Ah, ja. Und sie haben auch verlinkt unter unsere eigene Domain und eigene Website eingerichtet am Abend vom 31. Mai, also am Abend des ersten Tages, soll die größte Bitcoin-Party Europas von Stadt gehen. Da kommt man noch ohne Ticket rein, kann man sich abends, kann man sich Eintrittskarten fortkaufen und Ticketholder kommen gratis rein. Die ganze Bitcoin-Prominenz aus aller Welt.
Ich schicke euch vor.
Ich nehme an, man wird auch einige Bekannte aus vom Bitcoin-Podcast noch hören. Also die Andreas wird dort sein, wahrscheinlich auch sein Firma, also deren Firma vertreten sein, nehme ich mal an jetzt und bin schon gespannt.
Nice.
Zum Thema Bitcoin, weil ich glaube, die Andreas, wir haben das nicht verlinkt in ihrem Podcast, obwohl ich Ihnen eine E-Mail geschrieben habe. Der Freakonomic-Podcast hat eine schon ein bisschen ältere, vor einem Monat circa, sehr schöne Serie über Bitcoin. Oh, okay. Und die ist jetzt, wenn man sich mit Bitcoin auskennt,
eine Episode.
Und die ist jetzt nichts Neues, wenn man sich mit Bitcoin auskennt, aber ich habe es gefunden sehr empfehlenswert, wenn man jetzt irgendwem, der sagt, hast du auch gelesen von Bitcoins, also so ein Noob, wenn man dem irgendwas geben will, wo er sich als schöne Einführung.
Ich habe jetzt auch gesehen von, ich glaube, der Jeff Garzik war es, das ist einer der Core-Developer also ein Bitcoin-Core-Developer, der arbeitet für BitPay und ist so wie manche Kernel-Entwickler von seinem Arbeitgeber dafür bezahlt, dass er an einem Open-Source-Projekt arbeitet, also an Bitcoin, also der arbeitet hauptberuflich an Bitcoin und wird dafür bezahlt.
Bosse, wie wir sie gern mögen.
Ja, es ist eine Firma, die ja selber davon profitiert, dass Bitcoin funktioniert. Genauso wie Kernel-Entwickler, die davon leben, dass Linux gut funktioniert. Und der hat mich jetzt einen TED-Talk gehalten und verlinkt auf seiner Plus-Seite. Den habe ich mir auch
sehr... Schickst du mir den?
Ja, das ist nämlich auch sehr bewusst nicht zu technisch gehalten und auch so 15 Minuten.
Und nicht zu flach. Also
ja, genau, schon. Ja. Also, und versucht auch zu zeigen, also darüber hinaus, dass man jetzt da in den Medien hört und liest, einfach, dass da mehr dahinter steckt. Und
Ist nämlich gar nicht so leicht, jemanden, der sich für Bitcoin interessiert, eine kurze Information zu geben, also der jetzt, sagen wir nur, 2 A4 Seiten lesen will, aber nicht mehr, dass jetzt über dem Niveau von so einem Tageszeitungartikel ist, der meistens tendenziell ist und meistens auch nicht sehr technisch fundiert und gleichzeitig aber nicht zu nerdig, also dass er sofort abgeschreckt wird. Also und dass das richtig aufgewärmt ist, ja, also gut, aktuelle Argumente drin und so, aber auch nicht zu, wie soll ich sagen, zu abschreckend.
Gut. Also ich glaube, sowas sollte man, ist ja sicherlich eh gern zu haben, dass du Dinge einfach links nicht herausgeben kannst, so, hey, schau mal, mein anderer liest das mal durch und...
Das ist gar nicht so leicht zu finden, selbst wenn du sehr viel findest über ein Thema. Ne?
Da findet man halt wirklich sehr, sehr viel und leider doch,
man kann sehr
beliebig tief einsteigen in die Technik, aber es ist noch sehr viel zum, also nicht leicht für den Anfang. Ja, da haben wir dann gleich eine Überleitung, weil nämlich den Vitalik haben wir schon erwähnt gehabt, der ist nämlich einer der Begründer von Ethereum.
Was
ist Ethereum? Da müssen wir kurz ausholen. Ethereum ist entstanden aus der Bitcoin-Ecke heraus, also aus der Bitcoin. Vitalik war auch selber, also hat viel mit Bitcoin entwickelt und viele Projekte gemacht. Und zwar Bitcoin hat es ja geschafft, erstmals ein dezentrales System zu entwickeln. Also eigentlich ist Bitcoin eine große Datenbank, die garantiert konsistent ist, also zumindest ein Mechanismus.
Wir reden hier von der Blockchain, oder?
Genau, also Bitcoin ist eigentlich im Prinzip einfach ein großes Buchungssystem. Du hast Adressen und Balances. Und dazwischen ist der Mechanismus, wie du quasi ein Commit machst in die Datenbank, ich ändere jetzt den Wert und verändere den Wert. Und es gibt einen Mechanismus, eben diese Blockchain und das Proof of Work, damit dann die ganze Welt eine zentrale, oder dass die ganze Welt einen konsistenten, eine konsistente Sicht hat.
Also kann man sagen, das ist eigentlich eine riesige verteilte Datenbank, die auf allen Bitcoin-Minern gleichzeitig läuft.
Und auch auf allen Full Nodes, nicht nur Miner. Und das, also das war früher, wenn ich eine Datenbank haben wollte und jeder hat die gleiche Sicht, dann brauchte ich eine zentrale Datenbank. Und
wie die Top-Level-Domains beim Internet.
Genau, du brauchst eine zentrale. Namecoin zum Beispiel versucht das genauso dezentral zu machen, diese Idee, das auch mit Blockchain. Also wir haben, halt mir fest, eine dezentrale Datenbank, das war früher nicht möglich.
Die sich selber synchronisiert,
genau, und kontrolliert, dass da keiner... Außerdem ist es so manipulationssicher, weil jeder eine Kopie hat. Also wenn ich meine kopiere und sage, der Johnny hat nicht eine Bitcoin, der hat 10.000 Bitcoins, dann kann ich das in meiner Blockchain machen, aber das wird nicht gut funktionieren. Weil jeder wird sagen, hey, das passt ja nicht, der Hashwert passt ja nicht zusammen.
Du kannst aber Johnny-Coins kreieren, ne? Da kann dich ja keiner davon anhalten. Du wirst aber also schwer haben, dass du dem Gregor dann erklärst, dass Johnny-Coins ganz was Tolles
genau
sind.
Genau,
wie viel wo kann man
also? Du musst mir deine Seele verkaufen, du kriegst eine Million Johnny-Coins.
Also das ist ja auch, kommen wir gleich zu, das ist ja der nächste Schritt eigentlich. Es wurden ja wirklich schon sehr, sehr viele Altcoins gegründet, das ist einfach, man nimmt, ist eine Software im
Prinzip.
Also alternative
Coins. Okay, also Line-Coins,
Dogecoin und Litecoin.
Litecoins.
Leider nicht der Coiny West, den sie auch machen wollten.
Ja, der hat es geklagt.
Keine Biertocher-Coins.
Noch nicht.
Es gibt Webseiten mittlerweile, da kann man sich das zusammenklicken und der generiert den Code raus.
Wir könnten aber Bottle Caps nennen.
Aber im Prinzip...
Gut für Biertaucher.
Man muss jetzt sagen, ein guter Teil, also ein sehr großer Teil der Coins, also dieser alternativen Coins, die nehmen einfach diese Open-Source-Software her, weil Bitcoin ist ja auch eine Software. Ist eine Open-Source-Software, die dieses Protokoll da in Code gegossen hat. Du adaptierst ein paar Parameter, adaptierst den Namen, verteilst es und schon hast du deine eigene Coin.
Aber dein Argument war jetzt, die Blockchain ist sozusagen
ist ein Speicher.
Weltweite dezentrale Datenbank.
Genau, ich habe hier dezentralen Speicher. Was ich hier nicht habe ist, es gibt in Bitcoin so ein Skriptsystem eingebaut, dass man kann Bedingungen formulieren, die man erfüllen muss, um eine Münze auszugeben. Das heißt, man kann viel komplexere Dinge machen, als nur eine Coin von Johnny zu Gregor zu schicken. Also ich überweise dir eine Bitcoin. Man kann auch sagen, ich überweise den Bitcoin erst dann, wenn das und das passiert ist und so weiter. Also man kann sich,
oder
man
Multi, eine Skriptsprache.
Eine Skriptsprache, die auch dezentral läuft. Aber die ist bewusst nicht Turing-vollständig. Also es kennt man kann nicht alle Programme der Welt darauf abbilden.
Aber man kann ein bisschen
aber ganz, ganz klein, Und der Vitalik und ein paar andere Leute haben sich gedacht, eigentlich, wenn ich verteilte Daten habe und dann noch verteilte Rechenleistung, also eine verteilte CPU oder eine virtuelle Maschine, die verteilt ist,
das Netzwerk besteht
dann kann ich einen Algorithmen oder sowieso, ich kann Dinge in Code gießen, die garantiert nicht geändert werden, also verfälscht werden können, weil sie ja eben genauso wie die Blockchain überall laufen. Also wenn ich den Algorithmus ändere, dann fällt das jedem auf, dass bei mir was anderes rauskommt als bei allen anderen.
Ich habe eine Transaktion.
Das kann jetzt sozusagen aber nur der machen, der die Währung kreiert. Oder?
Genau, also Sie haben eine neue, also weil ich vorher gemeint habe, die meisten alternativen Coins, die nehmen einfach Bitcoin her und da ist nicht wirklich viel technologisch Neues drin. Manche dann ein bisschen was adaptieren, aber der hat wirklich von Grund weg sich neu viel Gedanken gemacht, also nicht nur alleine, es ist ein ganzes Team. Und die haben. Für mich bitte ein. Und also die haben eine. Also die Idee war, ein verteiltes System zu schaffen, in dem ich also Code und Daten habe, ja. Also eigentlich eine große virtuelle Maschine. Die heißt dann EVM, die Ethereum Virtual Machine, mit einer okay. Turing-vollständigen Sprache. Und sie möchten das wirklich simpel halten, dass man auch sehr schöne High-Level-Sprachen hat, in die man dann den Code schreibt. Also die, der Zugriff hat auf die Daten in der Blockchain, der selbst neue Datenänderungen vornehmen kann. Also eine Turing-vollständige Maschine. Und das heißt, dass ich kann wirklich, also mathematisch gesehen, jedes Problem darin abbilden, jedes Programm darin abbilden.
Aber heißt das, wenn ich jetzt da was umprogrammieren will, sozusagen ein Programm schreiben will, muss ich meine eigene Währung machen?
Nein, nein, oder gar nichts. Also das ist quasi deine,
ja.
eine eigene, ich meine, das Ganze hat
eine ja viele... Eine Umgebung, wo du deinen Code ausführen lassen kannst.
Es ist, also das Ganze hat ja sehr viele, ist ja sehr komplex und ich habe selber noch nicht ganz so geschaut, weil okay. ich begonnen habe, es zu lesen. Merci. Und es gibt, dieses System beinhaltet auch eine Währung, die ja. nennt das Ether, ist die kleinste Einheit, so wie der Satoshi beim, ah nein, umgekehrt. Ich bin mir ganz sicher, ob das die kleinste oder das Ganze ist. Egal.
Also statt dem Bitcoin hast du in diesem
Ethereum eigene, halt auch eine Währung. Coins oder so. Diese Einheit bietet einerseits den Incentive für die Miner, dass sie meinen.
Ja.
Die machen ja die Verifikation der Transaktionen und die Algorithmen. Mhm. Also führen das ja aus. Und dass du auch, du bezahlst deine Rechenzeit. Du musst deinem, also deinem Algorithmus auch Gebühren mitgeben, die die Miner dann bekommen, quasi, um ihnen einen Anreiz zu schaffen, den Code auszuführen.
Jetzt checke ich es erst. Also dieses ganze Ethereum-Netzwerk, wenn sich es jetzt etabliert, ja. sagen wir mehrere hundert Leute betreiben das, dann kann ich als ein Ethereum-User, analog zum Bitcoin-User, könnte ich jetzt ein kleines Programm schreiben und sagen, bitte führt das in diesem verteilten Rechennetzwerk genau, aus,
läuft
muss dafür aber dann irgendwelche Ethereum-Coins zahlen halt.
Und ich meine, das Ganze ist jetzt nicht zu verwechseln mit also, Cluster Computing, dass man jetzt die Rechenleistung also sich
nein, nein,
sondern kleine Programme, weil nämlich dasselbe Programm läuft überall und wird überall verifiziert.
Genau, es ist aber das, was derzeit in der Blockchain von Bitcoin läuft, dass ständig die Bitcoin-Transaktionen überprüft werden, da könnte ich jetzt meinen eigenen Code hineintun gegen Geld.
Und dasselbe, warum ist die Blockchain so genial bei Bitcoin? Weil ich sie ohne Zentralinstanz absolut sicher und unveränderbar ist, weil jeder eine Kopie hat. Also ich kann es bei mir ändern, wird sofort allen auf der Welt auffallen und sie würden meine Kopie verwerfen. Mhm. Und dasselbe gilt jetzt für Code. Also ich kann hier ich kann einen Contract in einen Code gießen, zum Beispiel wenn das und das passiert ist, dann soll das und das als Folge passieren. Das kann ich in Code gießen, da reinschicken und das wird sich niemals verändern, weil sobald ein Miner das verändern würde, fällt das allen anderen auf. Das heißt, ich kann, ohne eine zentrale, vertrauenswürdige Rechenninstanz zu haben, Dinge fest sich, also manipulationssicher da drinnen ausführen lassen. Das müsste
jetzt total interessant sein, jetzt für ganze Verschlüsselungssachen und vertrauenswürdig, wenn
also wer hat meine Keys. Gerade so Trust-Systeme, zum Beispiel, man sieht ja jetzt...
Das ist eigentlich das ganze Problem des Trusts, dass ich immer einer zentralen Behörde...
Mt.Gox zum Beispiel, die haben ein zentrales System, denen musst du vertrauen. Also du könntest so viele Dinge jetzt drin bauen, aber das ist alles noch weit, weit entfernt. Also momentan haben die gerade das Testnetz am Laufen. Und aber das Konzept ist
sehr faszinierend.
Ist so faszinierend, wenn nämlich, und jetzt kommen wir zurück zu dem Blogposting, wo man gesagt hat, mit creepy ganz am Anfang.
Ja,
genau. Das ist nicht wirklich ganz creepy.
Nein, nein, creepy wird es nicht, aber naja, ein bisschen vielleicht. Aber die
Gedanken.
Es gab schon früher auf Bitcoin Talk und anderswo so Diskussionen, man Bitcoin ermöglicht halt coole Dinge, ich kann jetzt online Geld überweisen, also ich habe online eine Werteinheit, die ich leicht hin und her transferieren kann, als Mensch, aber ich kann ja auch ein Programm schreiben, das das macht, ja. Und da war dann die Idee, was ist, wenn ich ein Programm schreibe zum Beispiel, das ich mit Bitcoins versehe, also es hat eine Bitcoin-Wallet, das heißt, das Programm hat Geld. Das ist nicht,
Hat ein Budget,
genau. Ja. Ja. Und das Programm zum Beispiel macht irgendetwas, womit es Geld verdient. Zum Beispiel, ich biete einen Service an, wie einfach zum Beispiel ein Dropbox-Service. Also ich miete mir irgendwo einen VP, also einen virtuellen Server. Dort habe ich eine, weiß nicht, 100 GB Festplatte, vermiete ich quasi an meine Kunden. Für jeden Download zahlen sie mir ein bisschen Bitcoin. So fette ich meine Bitcoin-Kasse auf, mit dem kann ich dann diesen VPS-Server zahlen, weil es gibt ja viele virtuelle Server, die ich schon mit Bitcoin zahlen kann.
Dann wenn war die Idee, Forum richtig gelesen habe, ging es ja auch darum, man könnte so einem Programm sagen, es kann eine Drohne herumfliegen lassen, dass das wie eine Werbebanner zeigt. Ne?
Nein, es ist schon, es war ein anderes Forums-Posting, aber auch sehr interessant. Aber prinzipiell ging es auch darum, was ist, wenn so ein Bitcoin-Service läuft, und dann irgendwann halt viele Bitcoins verdient hat und oder die Kapazität geht ihm aus, also die Platte ist voll auf dem virtuellen Server, es hat genügend Bitcoins schon verdient.
Und den, jetzt kommt es auch zu Menschen.
Naja, nein, muss nicht unbedingt sein, solche virtuellen Server haben ja oft eine API, wenn man sie einrichten möchte, also du kannst per API von dem Provider eine neue Instanz von dem Server anzufordern.
Ja. Und da kann das Programm sich selbst... bei einem anderen Programm Festplatten dazu.
Genau, kann sich dann selber eine neue VPS-Instanz dazu mieten, mit Bitcoin zahlen, die dann wieder verdienen, wenn sie wieder hat, das kann sich ausbreiten und Geld verdienen. Und ist aber ein Programm.
Ja.
Und wenn es...
Bei dem Unterschied zu den Fuzis, die derzeit unsere Wirtschaftslinken, ist ja, glaube ich, auch nicht so
ich groß. Ich habe mal so eine Kunstaktion, übermorgen oder so, irgendeine Künstlergruppe, die auch irgendwie eine Seite gemacht haben, die durch Google Ads die Kohle verdient hat und um das Geld von den Google Ads dann wieder Google Aktien kaufen. Google will eat itself oder so.
Okay.
Okay. Das ist ja nochmal raffinierter.
Das Schritt weiter, der noch kommt, ist, wie du sagst, wenn es aber irgendwann auf einen anderen Provider auswechseln möchte, also auf sich ausweiten möchte, weil der zum Beispiel bessere Konditionen hat oder billiger ist, aber der hat eine andere API für seine virtuellen Server, dann braucht es einen Menschen, der die Schnittstelle für die API programmiert.
Noch.
Also noch, ja, wir haben noch nicht diese Priorität. Aber was spricht dagegen, dass es quasi eine Bounty ausschreibt? Okay, ich zahle einem Entwickler 10 Bitcoin, wenn er mir diese Schnittstelle schreibt. Dann kannst du dorthin wieder spawnen, dann weitere Instanzen starten, das wieder Geld verdienen.
Ich mir jetzt noch vor, du
arbeitest dann für einen Algorithmus.
Kontrollmechanismus schreiben, dass der auch deine Arbeit beurteilen kann. Und jetzt wird es ja noch lustiger, wenn du jetzt versuchst, die AI zu bescheißen, deinen Arbeitgeber sozusagen, und einfach schlampig programmierst. Dann müsste der dann irgendwie sich wehren können, ne? Weil sonst wieder sofort...
Naja, er kann dir das Geld entziehen und da kann man sehr coole Contracts... Also da ist das bei Bitcoin noch ein bisschen scheitert. Du kannst bei Bitcoin nicht so leicht... Ich kann dir die Zahlung zum Beispiel als koppeln. Die Zahlung kannst du nur dann verwenden, wenn das funktioniert.
Ja, das ist ja der springende Punkt. Wie beweise ich, dass das funktioniert?
Du kannst dir Tests vorher definieren.
Ja, dann musst du im Vorhinein schon Tests schreiben, die diesen möglichen Fall...
Zum Beispiel, für diesen einfachen Fall, das Ding braucht gewisse Funktionalität und die kannst du nachher prüfen, ob sie geht.
Ja. Kann es nachher prüfen, aber es ist ein Programm, es kann sich nicht selber Code schreiben. Das heißt, Entwickler dieser AI musst du schon vorher den Test
schreiben. Ja, genau, aber es muss, wenn es sich auf eine, ich meine, es ist sehr hypothetisch das Ganze, aber wenn es sich zum Beispiel eine VPS-Instanz einrichtet, muss es gewisse Dinge tun, dieselben muss es dort dann auch tun können und du kannst sie verifizieren, ob das geht.
Ja, ich denke jetzt schon einen Schritt weiter, was ist, wann der, er hat sich jetzt bei einem Provider eine Festplatte gekauft oder was auch immer, was halt braucht hat für sein Business und der geht jetzt pleite. Das heißt, die AI ist jetzt plötzlich juristische Partei in einem Konkursmasseverfahren. Oder versucht den zu verklagen. Das heißt, das muss ich an Anwalt hauen.
Ich glaube, wenn du das sensorial runterbrichst oder so.
Der Programmierer, der für die AI programmiert hat, hat die Möglichkeit,
ein Virus einprogrammiert. Das ist ja ganz klar, was das lauter Wenn und Abers in praktischer Ausführung dieser Idee.
Es geht jetzt um
keine. Es geht einmal um das Theorie.
In 5 Jahren werden wir das dann wirklich diskutieren.
Ich will jetzt schon.
In 5 Jahren, wenn du dann für deine Prozessarbeit
bist. Okay, aber wir stehen kurz vor der Ära der Robot-Bosses.
Nein, auf jeden Fall war es zumindest Überlegungen in diese Richtung, dass man Contracts oder so Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit zum Beispiel gewisse Dinge passieren, wie eine Zahlung abgeschlossen werden kann oder so, kann man in der Blockchain, also in Bitcoin, nur sehr bedingt, also natürlich kann man schon sehr viel machen mit dieser Skriptsprache, aber ist das bewusst auch eingeschränkt. Es war ja schon so ein großes Experiment. Also Bitcoin, also dass das alles funktioniert, und es wäre auch ein Sicherheitsrisiko, es wurde aus Sicherheitsgründen, glaube ich, sehr viel weggelassen in der Skriptsprache. Und Ethereum, also es war die Idee dahinter, hat versucht halt jetzt sich genau auf das zu konzentrieren. Eine Turing-vollständige Sprache, um dafür solche Dinge eine Plattform zu bieten. Und im White Paper steht auch drinnen, also if you want to program Skynet oder Daemon, also wir haben ja schon mal rezensiert, von Suarez, kann mich jedem ans Herz legen, das Buch Daemon von Suarez. Am besten nach diesem Podcast, weil nämlich dann kommt ein ganzes Gruseln. Ja. Genau, also wie gesagt, momentan geht es darum, da ganz einfache Contracts zu definieren. Ja. Und das, wenn man dieses Konzept wenn du für eine Organisation arbeitest, also das Konzept einer Firma, man könnte schon sagen, eine Firma hat meistens irgendwelche Goals, also oder moralische oder wirtschaftliche Ziele.
Ist ja auch einem evolutionären Ausleseprozess unterworfen.
Du stellst deine Leistung einer Firma zur Verfügung, also du wird nicht, du bist selbstständig, aber als Arbeitnehmer stelle ich meine Leistung zur Verfügung, die hat irgendein Ziel und ich kann nur darauf vertrauen, dass die Ziele nicht ändern, wenn das Management halt sagt, sie verfolgen diese Ziele. Und wenn diese Ziele aber irgendwie...
Entschuldigung, Johnny, du gibst wirklich irgendeinen Deut auf ethische Ziele, die dein Management...
Das ist jetzt sehr... Also ich, was ich sage, ich gebe wieder die Ideen...
Du Geld und du machst. Hey.
Genau, und dann, da kommt ja der interessante
und da Punkt, kommt
das, wenn das schon in Software gegossen ist, dieses Goal, dann kann, ist es unveränderlich. Also könntest du so einen gewissen objektivierbaren Anschein von Fairness oder so schaffen, weil...
Alle arbeiten für dieselben Ziele alle, und die kannst du nicht ändern. Du hast
den Algorithmus da drinnen schon gegossen, diese Goals müssen erreicht werden und man arbeitet dafür. Das wäre vielleicht so wie ein unaustauschbarer Manager, der niemals seine Meinung ändert, als Metapher. Hm?
Also das Ganze
jetzt kommt das
ist sehr, sehr, sehr abstrakt, das Konzept. Und der Fachbegriff dafür ist DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Man kann auf der Wikipedia auch mal nachlesen, DAO. Also hat sich eher in diesem Umfeld entwickelt, dieser Begriff. Und ich kann mir selber noch nichts konkret darunter vorstellen.
Aber ich kann mir vorstellen, also ich glaube, das klingt nach so einem Konzept, wo man jetzt noch nicht absehen, bei weitem nicht absehen kann, ob was sinnvoll ist und was sinnlos ist und was gefährlich ist und was, ob was Gutes rausschauen kann oder so. Aber ich glaube, für kollaboratives Arbeiten oder so, wenn man da Bedingungen definiert, sind zumindest interessante Anwendungsgebiete möglich. Ja.
Und falls jemand mehr interessiert ist oder für sich selbst entscheiden möchte, ob das jetzt ein Blödsinn ist oder nicht, das wird am diesen Freitag, den ja heute in ein paar Tagen, das ist der, ich weiß nicht mal das heutige Datum, deswegen ist schwierig, das noch vorzurechnen.
Ich kann das.
Genau, wir haben den 7. und heute, also am 11. April um 19 Uhr im MetaLab findet nämlich das erste Meeting des Ethereum
Wiener.
Also ich höre es auf jeden Fall an.
Und wir bauen es keine.
Also es wird ein... Ich weiß jetzt nicht genau, wer dort das organisiert hat.
Ich will jetzt keine.
Aber gibt ja momentan schon die Testversion. Man kann schon damit rumspielen und man kann schon kleine Skripte schreiben. Und es gibt ja viele Bedenken und Überlegungen. Zum Beispiel, was passiert, wenn jemand illegalen Content da reinspeichert? So wie die Blockchain, es gibt keine Zensur, es gibt keine zentrale Instanz. Da muss man sagen, was ist, wenn jemand Kinderpornos reinspeichert? Was ist, jemand illegale Sachen da reinspeichert? Das sind so Dinge, ja genau. Denkt doch einer an die Kinder, müssen wir verbieten sofort. Und es gibt viele rechtliche und auch technische Überlegungen, aber was zum Beispiel interessant ist, das Bitcoin-Mining ist ja für einen Durchschnittscomputerbenutzer, es hat sich ja nicht so entwickelt, glaube ich, wie das der Satoshi oder die Satoshis damals sich gedacht haben, weil es ist ja nicht mehr dieser demokratische, dezentrale Mining-Prozess, jeder kann seinen Rechner anwerfen und beitragen, weil mit der CPU kannst du gar nichts mehr reißen.
Nur noch diese spezialisierten Miner.
Weil ich denke, also der Name Proof of Work ist ja wirklich so, jemand hat sich da ganz tolle Spezialfabriken gebaut, also die ASICs, diese Spezialchips. Und eben bei so einem Ding ist es total viel schwieriger, da kannst du eigentlich keine Spezialhardware bauen, die das Mining übernimmt.
Weil sich die Ethereum-Anforderungen immer wieder ändern.
Nein, weil da drinnen ist eine Turing-vollständige Sprache. Mhm. Wenn du jetzt eine Spezialhardware baust, die eine Turing-vollständige Sprache besser ausführen kann als ein PC, dann hast du einen besseren PC erfunden. Mhm. Also, und das heißt,
also es kann auch potenziell dann jeder immer selber meinen.
Ich weiß nicht, und sie haben, also sie verwenden auch einen anderen, also prinzipiell einen anderen Proof-of-Work-Algorithmus, also nicht dieses SHA-256-Hashing, sondern sie haben dann einen eigenen entwickelt, der ein bisschen, also und sie haben noch ein Bounty laufen mit Universitäten, die dann einen besseren Algorithmus entwickeln sollen, wo man wirklich möglichst wenig bescheißen kann, dass es wirklich lange und oder möglichst immer fair bleibt. Und ich denke mal, wenn Bitcoin hat schon, also Bitcoin hat einen, weil es ist die Diskussion, was hat Bitcoin für einen Wert? Also Bitcoin hat den Wert, dass man Werte transferieren kann. Dieses war vorher nicht möglich, so eine dezentrale Datenbank, die immer konsistent ist. Mhm. Und ich sehe hier da schon einen neuen Wert, auch ein dezentrales System. Und
ja, es ist, du sagst, ein Wert an sich eigentlich.
Das ist so, also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Ether-Dinge da was wert sind. Also wenn es jetzt jemandem ums Investment geht, keine Ahnung, dass du da schon...
Und um das nochmal runterzubrechen, also die Rechenleistung wird nicht so gigantisch sein, also es wird nicht sein, dass du jetzt damit das nächste Klimakrise vorausberechnen kannst, es geht eher darum, dass ich einen Algorithmus haben will, wo nicht einer seine Zentralautorität drüber hat, sondern wo ich weiß, die kontrollieren sich alle gegenseitig und ich kann dem vertrauen, weil sozusagen keiner allein, kein Staat, keine Organisation, keine Firma den Finger drauf hat.
Genau.
Und niemand für solche Anwendungen, also Verschlüsselung oder was immer das dann sein
niemand
wird.
Niemand kann dich an etwas hindern, niemand kann das ändern.
Weil das wird sozusagen in der weltweiten Ethereum Cloud dann ständig ausgerechnet.
Genau, es ist irgendwie schon sehr eine dezentrale virtuelle Maschine.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Bounties, also ich spinne das kurz noch weiter mit Skynet. Ja, Skynet sagt ja, glaube ich, dass der
Für die Leute, die es nicht kennen oder
Terminator-Filme anschauen und also die Story ist, dass halt das US-amerikanische Militärsystem halt sich selbstständig macht und dann gegen die Menschheit losgeht, weil es ein Bewusstsein hat. Weil du hast gesagt, dass Bounties, und man dachte, naja, es gibt doch auch auf den Osama Bin Laden und diese Top-Terroristen sind ja so Bounties ausgeschrieben. Ne? Und man könnte jetzt also dieses Skynet programmieren, dass es diese Leute sucht und abschießt und die Bounties kassiert und damit Skynet verbessert. Ich möchte schneller zu Skynet.
Dass Skynet auch schrecklich ist.
Aber nur wenn du Skynet hilfst, wird es dich verschonen?
Nein, ich arbeite bewusst an der Auslöschung der Menschheit, um einen rhetorischen Punkt zu machen. Ich hatte recht.
War nichts. Ich meine, ich habe die German Filme vor allem die späteren dann, glaube ich, nicht alle gesehen.
Ich habe den vierten nicht gesehen.
Den vierten hat schon dann, es gibt ja schon.
Was haben wir? Wir haben den ersten, zweiten, den dritten, wo der Arnie wieder. Nein, der dritte war
der dritte. Der dritte, wo der weibliche Terminator war.
Weibliche Terminator.
Ja. Ah, den vierten, habe ich doch
gesehen. Und den vierten habe ich gesehen, der spielt ja in der Zukunft.
Ja, genau.
Mit Connor, mit Christian Bale als Connor.
Ja. Aber der spielt ohne Schwarzenegger, der vierte?
Nein, das ist doch gar nichts.
Aber auf jeden Fall. Eigentlich kommt ja auch raus, dass das keine, sie wollen das keine zerstören und schaffen es ja nicht, kann man schon verraten. Okay. Habe ich jetzt verraten.
Es ist schon so alt.
Man kann aber unter Wikipedia und das keine
nachlesen, eine schöne Artikel. Weil es dezentral auf der ganzen Welt läuft.
Genau. Und das wäre der Grundlage halt von Ethereum. Ja.
Ethereum, so herum.
Ethereum, glaube ich, ist Englisch. Ich also Freitag MetaLab anhören und ich bin echt gespannt. Also
wir bauen
ich lese noch, also ich bin noch am Lesen, weil es gibt so viele Dinge zum. Ich versuche auch den ganzen Prozess nachzuvollziehen, wie sie auf die Idee gekommen sind. Und deswegen lese ich auch sehr viele alte Postings und so Dinge nach und das, ich sauge gerade Wissen auf und schwamm. Gut. Ich werde euch dann noch mit mehr beglücken, glaube ich, die nächsten Wochen.
Ich hätte zur Entspannung ein paar schöner Leben-Themen.
Lebe schöner Leben.
Schöner YouTube gucken.
Ja, schöner. Ja. Schöner Leben war das nicht eine ORF-Sendung? Das reicht immer wieder mal von Zeit zu Zeit. Da ging es um schöne Wohnungen und Häuser.
Ja. Letzter Nachtrag noch von Linux Tag Graz. Unser aller Harald war im Digital-Leben heute.
Ah, schön. Also
der wurde in Graz interviewt zum Thema Smart Sarah, Smart Home. Ja,
tatsächlich.
Und das kam heute im Radio.
Für eins, genau.
Ja, ins Digitalleben kann man sich noch 7 Tage nachhören.
Ich keine Zeit hatte für Digitalleben. Das heißt, ich muss meinen Podcatcher wieder anwerfen darauf, solange es noch online ist, okay?
Aber jetzt zu was Schönen ist übrigens auch ein Nebeneffekt vom Linux Tags Graz, weil da hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht. Ich bin ja immer auf der Suche nach trashigen TV-Serien, die ich mir reinziehen kann zur Entspannung.
Wieder was Britisches oder?
Diesmal was Australisches. Und zwar hat das eine Vorgeschichte. Man kann auf YouTube suchen nach Italian Spider-Man. Und man sieht dann einen sehr, sehr trashigen, bewusst schlecht gemachten Film auf Italienisch mit Untertiteln auf Englisch. Und da ist ein sehr wampiger, eigentlich seltsamer, mit aufgepickten Schnurrbart-Typ in einem lächerlichen Kostüm und ist der Italian Spider-Man. Und wenn er gerade nicht Kaffee trinkt, dann vertrischt er böse Leute, die auch in seltsamen, billigst gemachten Strampelanzügen und Masken herumlaufen. Okay. Und da Oberboss wird natürlich von einer Leibgarde aus schönen Bikini-Girls bewacht und Handlung super schlecht, wie sie es gehört. Und ja, einfach so ein klingt nach witzigen Studentenprojekt, Italian Spider-Man. Und wenn man das geistig verträgt und an dieser Art von super Trash sozusagen und bewusst Trash Spaß hat, dann, und das haben anscheinend genug Leute gehabt, weil die Macher haben in Australien einen Vertrag gekriegt, das professionell eine Fernsehserie zu machen, die heißt Danger 5. Okay. Ist anscheinend 2012 rausgekommen, jetzt wird gerade die zweite Season gedreht und zu der gibt es auch eine kleine YouTube-Serie, so eine Miniserie mit 5-minütigen Clips, die aber im Prinzip wie die große Serie ist, nur kürzer halt.
Und Handlungsding?
Handlung ist extrem abartig halt. Und zwar, sie haben einen professionellen Cast, also Jungschauspieler, und das Ganze ist eine Nazi-Spy, James Bond, 60er Jahre. Parallelwelt, auf jeden Fall in den 60er Jahren kämpft eine Elite-Organisation von Spionen international von den Alliierten gegen die Nazis, die irgendwie in den 60er Jahren immer noch an der Macht sind.
So alternative Realität.
So ein bisschen,
Vergangenheit.
Und man muss halt 60er Jahre Settings lieben, zum Beispiel die alte UFO-Serie. Also alle diese Serien, die in so, wo, also Männer rauchen prinzipiell und trinken Drinks und Frauen auch rauchen und trinken Drinks. Ja. Ja. Und Helden bekriegen sich in Rollkragenpullis und so, also diese Sache. Mhm. Und dazu kommen noch ein paar Trash-Faktoren. Also in diesem Danger 5 kommen immer wieder so Leute vor, die irgendwie Tierkopfpuppen haben. Zum Beispiel der Chef der Organisation hat so einen riesigen Adlermaske am Kopf. Also ist irgendwie ein sprechender Adler, Schauspieler. Bei Unterwasserkampfszenen wird nicht gegen einen Hai gekämpft, sondern eben gegen einen Schauspieler in so einem riesigen Hai-Kostüm. Das muss man halt, das ist halt bewusst schlecht. Das ist halt gut, ja. Und uns aber auch sehr liebevoll gemacht. Also Außenszenen, was weiß ich, von einem explodierenden U-Boot oder so, sind so, dass du also die unsichtbaren Fäden gerade siehst, und das sind halt so kleine Modelle, wie wenn du jetzt eine Spielzeugeisenbahn anschaust. Also liebevoll gemacht, das ist eine eigene Technik. Halt 60er Jahre. Ne? Und ja, ich muss sagen, man kann sich das auch auf Hulu, nein, kann man nicht, weil auf Hulu.com hast du keinen Zugriff, aber du kriegst das relativ leicht im Netz. Also es gibt auch sehr viele Ausschnitte von Fans schon, die das hochgestellt haben, Danger 5. Und halt die Handlung nur, um zu sagen, wie Italian Spider-Man. Ja, wobei Danger 5 halt professioneller gemacht ist für ein Fernsehpublikum, und Handlung, also die Nazis entführen mit Zeppelinern alle Eiffelturm und alle Monumente der Welt, um daraus eine riesige Hitler-Statue zu bauen, oder Hitler hat Dinosaurier geklont von Dr. Mengele in der Antarktika.
Klingt nach dem Humor von dem Nazis aus dem Weltall.
So ein bisschen. Also es ist alle 60er Jahre Klischees und zusammen getrasht. Und was mich jetzt extrem gefreut hat, sie haben nicht gespart bei der Synchronisation. Es gibt zum Beispiel eine Spionin, die spricht durchgehend Russisch. Und ja, also und Hitler und seine Schergen sprechen größtenteils Deutsch, und zwar wirklich das schnarrende Hitlerdeutsch. Und du merkst, da haben sie wirklich, also professionell synchronisiert. Das sind jetzt nicht irgendwelche amerikanische Schauspieler, die guten Tag sagen.
Native Speakers.
Kommt man fast vor, oder? Sehr professionell. Also. Und das macht natürlich da viel mehr Spaß. In einer Szene, da haben sie in der Schweiz, haben die Nazis so eine Art Bordell gebaut, wo sie durch geklonte Roboter Nazi-Frauen GIs verführen und dann so wirklich irgendwelche in Nazi-Soldaten umwandeln. Also super trashig. Und da ist dann, kommen dann die Schweizer Schlägertruppe von dem Hotelcasino tritt dann plötzlich auf und liefert sich einen Säbelkampf gegen die Spione, und der Chef von diesen Schweizern hat einen Tigerkopf. Man weiß nicht warum, das ist halt so. Und der spricht Schweizerdeutsch, also das passt dann auch. Also da haben sie nicht gespart. Und gibt halt ein sehr trashiges
Feeling. Empfehlung.
Super Empfehlung, ja, auch sehr. Einfach mit Liebe und sich selber ernst nehmen und zu seinem Trash stehen.
Ja, besonders so, wirklich, wenn sie von dem YouTube-Phänomen es geschafft haben, da wirklich eine professionelle Produktion dann.
Ja, und sie haben auch also YouTube extrem gut inkludiert, also durch diese YouTube-Miniserien, wo man eigentlich schon sehr, sehr gut weiß, wo es dann im Spiel, also im Dings drauf ankommt.
Yes.
Danger 5.
Cool. Danger 5.
Kannst du nochmal die Schone sagen? Weil ich habe noch ein YouTube-Dings, das wollte ich auch
zeigen. Ich wollte kurz sagen, weil ich vorher aufgesammelt bin, weil ich gesehen habe, ein Tech-Thema, weil ich da gesehen habe, ein Tech-Museums-Thema. Da drüben steht ein Gerät, das ist, glaube ich, ein Kassettendeck mit eingebautem kleinem Fernseher.
So ja, so ein tragbarer
7 cm Röhrenfernseher, wie man ihn vor 20 Jahren kannte. Ich habe jetzt vor weitem nicht gewusst, was das für ein Gerät ist, aber es ist wirklich scheinbar eine Stereoanlage mit Fernseher tragbar.
Damaliges Multimedia.
Wahrscheinlich vor 30 Jahren oder so.
Kassettendeck im handlichen Aktenkofferformat.
Naja, schön. Handlich würde ich jetzt nicht sagen.
Aber ein hübsches Stück Technik eigentlich.
Also das war damals als
schon YouTube unterwegs. Schaut so nach einem Device aus, wo man so den bösen Zwilling vom Kid rein transferieren kann und dann fragen kann. K, hörst du mich? Wird er geheißen? Naja, hat er K geheißen? Dann
oh ja, K-A-R-R, weiß nicht wofür es stand.
Ja, Karl. Für das böse R.
Bei Kid weiß ich ja, das war Night Industries 2000. Oh, also alle Dinge, die cool waren und zukunftsmäßig waren, waren mit 2000 im Namen. Ja. Sogar Kid hatte 2000.
Jeder wollte für die Foundation für Recht und Verfassung arbeiten.
Ja, Wenn man da denkt, der deutsche Verfassungsschutz.
nicht so wie, ja, naja.
Du hattest noch ein schöner Thema. YouTube-Thema habe ich noch, wird verlinkt in den Shownotes, Originaltitel weiß ich leider nicht mehr, aber es geht darum Drawing Seven Red Lines und mir hat das extrem gefallen, eine sehr schöne YouTube-Parodie von Geschäfts-Business-Konferenzen, wie sie halt wirklich sind.
Also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, so Kick-Off-Meetings bei Projekten.
Sind so.
Wenn du, sind nicht.
Also ich habe es extrem realistisch empfunden.
Ich sollte nicht zu viel sagen.
Ich ziehe die Aussage zurück.
Also, das Setting ist häufiger so, dass man quasi beim Kick-Off-Meeting, wo halt dann noch alles versammelt ist, von Board und keine Ahnung, und von Vorstand bis dort hinaus, und man hat seine Wünsche und dann als Techniker, das ist jetzt ganz stark überzeichnet und die Kunden, mit denen ich zu tun hatte, die waren
nicht wirklich überzeichnet.
Aber es ist schon total, man ist auf der Situation, man versucht das zu erklären und sagt, hey, das kann so nicht gehen und so, aber geht das so und so?
Kannst du das tun? Und
ja, also das Video ist wirklich eine Parodie, die wirklich sehr, sehr viel Wahrheit in sich trägt und einfach lustig ist zum Ausschauen.
Sehr gut. Kommt auf die Watch-Later-Liste.
Ja, also unbedingt schauen. Jeder, der in einer großen Firma arbeitet und halt dieses typische Setting. Es ist da der Boss, der eigentlich von nuller Ahnung hat und halt nur will, dass das jetzt gemacht wird und wer zuständig ist. Und der eine Techniker, er soll, glaube ich, 7 rote Linien zeichnen für ein Logo.
Also das Projekt ist 7 rote Linien zu zeichnen.
Ja. Das ist die Vorgabe. Und er soll es aber mit grüner Farbe malen, ja, weil das hat die Designerin sich gewünscht. Ja, ja. Und er versucht da halt zu reden und je mehr er versucht, irgendwie gescheite Fragen zu stellen oder was zu erklären.
Transparente rote Linien mit grüner Tinte.
Per Pingula oder irgendwas
anderes. Rechtwinklig zueinander.
Ja, ja, 7.
Alle 7 zueinander. Rechtwinklig.
und je mehr er halt dann irgendwie Schwierigkeiten macht und nachfragt, desto mehr ist er der Arsch, der nichts weiterbringt und der ist das ganze Team
auch. Das ist ein bisschen nach dem Dilbert-Humor.
Absolut.
Can you do that? Und der, no. Und dann sein Chef sagt, nicht gleich Nein sagen, weil natürlich können wir das.
Das ist immer das Treffen der Tat mit Realität.
Ja, und dann natürlich der Ja-Sager, der noch versucht, den Schlecht zu machen, der Junge und so. Und, ja, super. Super genial. Mhm. Unbedingt schauen.
Ich meine, das
hat über 1 Million Hits, also Views bei YouTube, zu Recht, möchte ich sagen.
Also man muss sagen, in der Realität ist sowas bei Projekten zu Beginn oft zu Entscheidungen getroffen werden, die dann festgehalten werden, dann irgendwo in einem Pflichtenheft landen und dann plötzlich scheitern Dinge, weil man dann draufkommt, es lassen sich Dinge nicht so umsetzen, wie man es eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und das ist schon, was man. Man braucht ja nur die großen Projekte anschauen, die gescheitert sind. Die kann man ja gut studieren, vor allem wenn sie dann später mal vor Gericht waren.
Sehr schöne.
Die ganzen staatlichen IT-Projekte und was ist die erste E-Card und so Dinge. Also
die erste E-Card, ja, das war sogar mal
ein Vortrag. Die LKW-Maut, also das sind auch oft Dinge versucht worden zu vereinen, die waren jetzt unrealistische Anforderungen oder nicht umsetzbare Anforderungen. Und
man muss ja auch sagen, dass technische Projekte so im Computerbereich einfach auch wirklich schwierig sind, weil da immer so die technische Realität mit den Technikern, die eben kriegen überhaupt den Management und so, und das treffen halt dann doch immer zwei Welten aufeinander und Techniker und müssen das technische Wissen dann vermitteln. Und dann ist es ja auch klar, dass es natürlich auch nicht umsonst eine Management-Kunst ist, IT-Projekte zu managen, weil man muss dann mal ein System einführen und die Dokumentation und dass sich die Leute auch kollaborativ zusammensprechen und sich nicht auf das System verlassen. Mit so, ja, und jetzt fangen wir mal an und einen Power-Programmierer haben wir und der bringt das schon zur Deadline hin. Ja, aber es ist, wenn man die Kulisse schaut, öfters der Fall, als man wahrhaben möchte. Ja, ich habe auch noch was Witziges zum Abschluss. Kurz und knackig. Einen Film aus dem Jahre 1955 habe ich mir angeschaut. Weil ich wieder draufgekommen bin, weil die Coen-Brüder ein Remake da mal davon gemacht haben, das ich aber nicht gut fand. Ich habe mir angeschaut Lady Killers, mit Alec Guinness in der Hauptrolle.
Ja.
Und handelt davon, dass der Alec Guinness der geniale Kopf einer Verbrecherbande ist, die versuchen, einen Coup durchzuziehen und deswegen Teil ihres Planes ist, dann in ein Haus zu ziehen und dieses Haus wird bewohnt von einer alten Dame, die ein Zimmer von ihnen untervermietet. Sie geben sich aus, also er gibt sich als Professor aus und seine Verbrecherkollegen als Musikanten, die eine klassische Musik einüben, und sie benutzen die alte Dame, damit sie Geld von einem Raub, den sie durchführen, unbemerkt rausführt, rausschmuggelt aus der Gefahrenzone. Ein genialer Plan, aber sie haben nicht mit der alten Dame gerechnet und sie werden ganz schön auf Trab gehalten. Eigentlich ein ganz klassischer, harmloser Plot. Und die Coen-Brüder haben das eben nachgedreht. Die hatten so eine Phase, wie sie so die alten Skrugball-Komödien so ein bisschen wieder aufleben lassen wollten. Da gab es zwei Filme. Das eine war Ein unmöglicher Härtefall mit George Clooney und der Catherine Zeta-Jones. Das fand ich schon nicht so gelungen. Das war so eine Komödie. Und eben The Lady Killers hat er nachgedreht mit dem Tom Hanks in der Hauptrolle. Und dieser Art von Humor, der eigentlich so harmlos ist, aber trotzdem noch so wahnsinnig witzig, weil, weiß nicht, zwischendurch einer der Verbrecher, der findet dann schon was an der alten Dame, findet sie so nett und versucht sie dann zu beschützen vor den anderen Verbrechern, die sich schon die ganze Zeit ausschnapsen, wie sie jetzt, wer sie jetzt eigentlich um die Ecke bringen soll. Und die alte Dame ist immer sehr lehrmeisterlich, die kommt dann immer so drin und ja, und das, dieser Koffer, da wird jetzt weggeschlossen, damit sie nicht in Versuchung kommen und so. Und so viel Lehrmeister, die halt so, und die lassen sich von der alten Dame halt voll unterbuttern. Also es ist wirklich so im alten Sinne ein super harmloser Spaß, wirklich sehr gut gespielter Alec Guinness. Viele Nerds sicherlich noch in seiner Rolle von Obi-Wan Kenobi
kennen. Auch Lady Killers.
Der Lady Killers
heißt er auch. Okay. Ja, genau. Müssen wir auf YouTube
ja finden. Ja, könnte man auf YouTube finden, und ja, es wirkt ein bisschen seltsam, ist glaube ich so Technicolor-Zeit oder so, weil es ist schon so alles bunt.
Mhm. Aber noch nicht, und du findest das Original wesentlich besser als das Remake.
Ja, es ist einfach lustig. Allein der Alec Guinness, wie er so spielt, einfach so immer so diesen genialen Kopf raushängen lässt, aber dann irgendwie so heillos untergeht von dem Gegenspiel zu dieser alten Dame. Das ist wirklich, wirklich empfehlenswert. So, ich würde sagen,
jo.
Wenn nicht allzu sehr was noch brennt, hast du noch was
auf deinem Lippen? Wird jetzt noch angehängt vom lieben Gregor ein Interview mit einem der Grazer Linux-Tag-Organisatoren, der einen Aufruf macht, eben mitzuhelfen.
I will do it.
Alles klar. Wir hören uns
nächste Woche. Übrigens, wir sind nächste Woche im alten AKH vor dem Hörsaalzentrum.
Sehr gut, genau. Machen wir das auf.
Tschüss. Passt dann. Bis bald.
Bis dann.
Bis dann.
Ich rede mit Wolfgang Scheicher vom Organisationsteam vom Linux-Tag Graz.
Hallo.
Wolfgang, zieht, er ist jetzt Veranstalter der Linux-Tag, zwei Tage.
Ja, also nach vielen, vielen anstrengenden Tagen und Wochen Vorbereitung haben wir einen relativ guten Tag hinter uns gebracht. Wir haben sehr viel Besucher gehabt, insbesondere bei den Informationsständen, bei den Projektständen war sehr viel los. Und wir sind alle sehr froh, dass wir uns jetzt die nächsten Tage hoffentlich etwas entspannen können und Revue passieren können. Und wenn wir es schaffen, in Zukunft auch weiterhin noch ein paar Helfer zu motivieren, können wir es vielleicht auch weiterhin so zu halten, dass wir auch am Freitag Programm machen. Wir haben die Workshops auf einen eigenen Tag vorverlegt, auf Freitagnachmittag, damit man mehr Zeit hat, das ganze Programm am Haupttag, am Samstag zu genießen. Also Aufruf an alle, die sich in irgendeiner Form beteiligen wollen. Wir brauchen in allen Bereichen von der Veranstaltung Hilfe, egal ob es jetzt um PR geht im Bereich Social Media oder um Plakat oder generell Grafikdesign.
Oder um Stand betreuen.
Stand betreuen, Aufbau, Abbau. Es gibt unheimlich viel zu tun und dabei auch unheimlich viel zu lernen. Es sind durchaus Social Skills, die man sich da aneignet bei so einer Veranstaltung.
Und Kontakte, die man, muss man sagen.
Und Kontakte natürlich. Also es macht trotzdem Spaß, auch wenn es anstrengend ist. Darum machen wir das.
Wo, wenn man jetzt nicht aus Graz kommt oder aus Graz, mit wem kontaktiert man, wenn man beim Linux-Tag Graz nächstes Jahr mitmachen will?
Als Helfer? Die Kontakte stehen auf der Homepage, einfach eine E-Mail ans gesamte Team, so groß ist das Team.
Okay. Sag es nochmal die URL von der Homepage.
Die URL ist linuxtage.at. Und unsere E-Mail-Adresse für das gesamte Team ist GLT, also für Grazer Linux-Tage, glt@linuxtage.at. Wir freuen uns. Ja, das wird gelesen.
Okay, und da kann man sagen, ja, ich interessiere mich, ich würde gerne mithelfen.
Genau.
Und dann
da werden wir dann sicher fragen, in welchem Bereich. Und da werden wir sicher was finden.
Was bekommt man fürs Mithelfen? Ihr zahlt ja nichts, sind ja lauter Freiwillige, wenn ich das richtig sehe.
Wir sind lauter freiwillige Mitarbeiter, aber die Helfer bekommen bei uns einmal ein T-Shirt und während der Veranstaltung bekommen sie ein Essen. Und was es sonst noch gibt, das hängt ein bisschen davon ab, was wir für Sponsoren haben. Also möglicherweise gibt es Buchgutscheine, hängt davon ab, wir Sponsoren unsere Helfer finden und wie viele wir von unseren Sponsoren dann bekommen.
Und ihr habt auch so ein traditionelles Essen am Tag danach, oder?
Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wenn jetzt langsam aber sicher der Abbau beginnt und so weit abgeschlossen ist, dass die Besucher und die Infostände verschwunden sind, gibt es noch ein gemeinsames Essen für alle Mitwirker, also Helfer, Vortragende, Standbetreuer, Workshop-Betreuer. Und da sind da alle Helfer mit dabei, die so lange durchgehalten haben.
Den Brunch am Sonntag gibt es nicht mehr, oder?
Der ist jetzt meistens nicht jetzt vom Core-Team organisiert worden, aber den hat der Sven Guckes gelegentlich organisiert. Mhm. Den könnte man fragen, ob es morgen einen gibt.
Okay.
Das weiß ich jetzt nicht.
Passt, ja super. Okay, danke.